Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
Blödsinn,
Bears.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bearcast ist am Start.
Bearcast, dein Motorrad-Reise-Podcast.
Servus, liebe Leute, moin, moin und hallo allerseits. Hier ist der Howie von eurem absoluten Lieblings-Motorrad-Podcast. Die Zeiten, in der wir Nummer 2 waren, sind längst vorbei. Wir sind auf jeden Fall der Gipfel des zweirädigen Lauschangriffs in Deutschland. Und bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, sage ich erstmal ganz herzlich willkommen zu meiner Gästin heute. Das heißt Gästin, sie ist Teil des Teams. Man kennt sie nicht nur aus der Schrauberzeit, sondern hier ist sie auch regelmäßig zu hören. Sabrina, was geht ab?
Hi, hi. Ja, ich bin noch ein bisschen verkatert, aber sonst ja. Alles gut.
Wir hatten ja schon im Vorgespräch so und Sabrina schon gesagt, Mann, ich habe auf jeden Fall Bock, aber ich habe gestern mit einem Schotten getrunken als Vorbereitung auf diesen Podcast.
Zwei Schotten.
Und da wurden die Schotten dicht gemacht, sagst du, oder was?
Ein bisschen, aber es ging.
Sabrina, da müssen wir mal ganz kurz drüber reden, ne? Bevor wir unseren dritten im Bunde hier heute vorstellen. Was war da gestern los?
Ich war gestern bei einem Konzert von einer sehr kleinen schottischen Band. Und ja, es waren halt vielleicht 100, 120 Zuschauer da und dann kam man halt hinterher noch ins Gespräch und über diverse Fußballdispute ging es dann halt zum Bier über.
Kennt man die Band so?
Wahrscheinlich eher nicht, aber ich denke, bei der Playlist wird man dann noch was von ihnen hören. Von
mir. Ah, das ist natürlich heute passend, ne? Christian, ich hoffe, du bist auch darauf vorbereitet, dass heute die Playlist gefüllt wird, ja, und du irgendeinen Song heute beisteuern musst an der Stelle, der irgendwas, ich weiß schon, der hat bestimmt irgendwas mit UK, mit Wales oder was auch immer zu tun und erinnert dich an die Zeiten auf dem Motorrad dort. Denn heute zu Gast ist eingeflogen, nein, ist er nicht, er wohnt jetzt ja eine ganze Zeit schon in Deutschland. Christian, ey, was geht ab, wie geht's dir?
Ja, sehr gut, ja, wunderbar.
Fein, fein. Wer für die Zuhörerschaft, die noch nicht ewig hier dabei ist, erstmal schämt euch, hört die Folgen nach, aber zackig. Und wir haben schon mal einen Podcast zusammen gemacht. Wir haben schon mal über Wales ganz lange gesprochen und das Motorradland. Da haben wir aber ganz viel vor allem so über den Bereich Offroad gesprochen, über dich persönlich auch viel. Hast viel von dir erzählt damals und wie du so dahin gekommen bist und so weiter. Das werden wir heute am Rande bestimmt wieder ein bisschen streifen, aber heute machen wir wirklich richtig den Fass auf. Wir reden heute über UK. Keine Ahnung, ob es bei einem Podcast bleibt. Wahrscheinlich ist da noch viel über am Ende, aber wir geben unser Bestes, für euch ein bisschen was hier zusammenzutragen. Vielleicht fangen wir wirklich damit an, dass wir nochmal mich fragen, wie es mir geht. Alles gut. Danke.
Wundervoll.
Carina ist ja nicht da. So, muss ich selber machen. Ey, ich habe überlegt, dass wir vielleicht wirklich damit starten und mal drüber reden, was habt ihr eigentlich für ein Verhältnis zu UK? So, warum sitzt ihr heute hier? Ich meine, ja, ich habe euch gefragt, beziehungsweise Sabrina hatte eigentlich den Vorschlag, das zu machen, schon ewig und jetzt sind wir endlich hier. Sabrina, du bist ja nicht dort geboren, aber du bist gerade die letzten Monate echt auch viel drüben gewesen, oder?
Ja, also ich glaube, so in den letzten anderthalb Jahren war ich jetzt 4 oder 5 Mal drüben, bin aber schon seit Jahren fliege ich immer wieder nach England oder UK im Allgemeinen. Früher mehr wegen des Fußballs, weil ich ja, wie so manch einer weiß, ein großer Liverpool-Fan bin.
Die Reds.
Ja. Okay. Genau. Und da muss man natürlich regelmäßig mal hin.
Deswegen habe ich mir heute auch so ein Kloppo-Bad stehen lassen. So feiern es sein.
Ein Kloppo-Gedächtnisbad, ja.
Ja, also ey, da können wir ja mal kurz drüber reden, auch wenn das hier wirklich kein Fußball-Podcast ist, aber Liverpool ist natürlich nicht irgendeine Mannschaft, ne? Kann man das mit irgendwas in Deutschland vergleichen für die Leute, die da gar nicht drin sind? Also das ist ja wirklich vielleicht der Traditionsclub, einer der absoluten Traditionsclubs da.
Ja, vielleicht am ehesten noch St. Pauli, würde ich sagen, weil einfach die Leidenschaft der Fans wahrscheinlich vergleichbarer ist.
Ja.
Natürlich denkt man automatisch an Dortmund, weil Klopp und weil You'll Never Walk Alone, aber ich würde jetzt echt mal St. Pauli noch am ehesten damit vergleichen.
Wie bist du
eine Arbeitermannschaft.
Wie bist du Fan geworden von Liverpool? Vor Kloppo schon?
Ja, lang davor, schon seit ich 13 war. Ja. Also ich bin
gut, das sind ja nur 5 Jahre her, Mensch, du junges Ding.
Nee, ich bin als Nürnberg-Fan erzogen worden und mein Vater hat mich da auch zu Spielen mitgenommen und ich habe immer nicht verstanden, wenn die Mannschaft verliert, dass die Fans früher gehen. Also dann hauen die halt in der 80. Minute oder so ab. Ich war immer der Meinung, gerade wenn die Mannschaft, wenn es da scheiße läuft, muss ich die doch erst recht unterstützen. Und dann habe ich in der Saison 2003, 2004, jetzt weiß man auch, wie alt ich bin, das war die Saison, in der Arsenal ungeschlagen blieb. Und die haben in Anfield gespielt und Liverpool hat 1-2 verloren. Und die Fans haben in der 90. Minute angefangen, You'll Never Walk Alone zu singen.
Ah.
Und das zusammen mit einem 13-jährigen Ich, das ziemlich auf Michael Owen stand damals, hat mich zum Liverpool-Fan werden lassen.
Man muss dazu auch mal sagen, dass You Never Walk Alone, das kennen ja wirklich so ziemlich alle da draußen, denke ich mal. Ne? Das ist ja wirklich, die Fußball. Das ist, das Ding hat ja eigentlich zu Hause wirklich in Liverpool, der Song, oder?
Ja.
Der kommt
ja
eigentlich aus dem Stadion da, oder?
Genau, da hat's, naja, es kommt nicht aus dem Stadion, das ist ein englischer Song, die genaue Herkunft kriege ich gerade nicht zusammen, aber das erste Mal in einem Fußballstadion wurde es in Liverpool gesungen.
Das singen wir jetzt auch nicht, keine Angst, Leute. Dann kriegen wir hier GEMA-Probleme. Aber das hatte mit Motorradfahren nichts zu tun, ne? So, und das hatte auch längst noch nichts damit zu tun, dass du irgendwie überlegt hast, ey, vielleicht ziehe ich da mal hin oder so, oder?
Nee, also es war, dass ich überlegt habe, da hinzuziehen, das ist schon relativ lang. Das habe ich schon wirklich 2012, als ich dann das erste Mal in Liverpool war.
Ja.
Und dann habe ich aber irgendwann schon relativ lange gesagt, mein Traum ist es mal, mein Motorrad vor Anfield stehen zu haben.
Ach geil.
Will da mal mit dem Motorrad hin.
Geil.
Und den habe ich mir eben 2022 dann erfüllt. Da bin ich 3,5 Wochen durch England, Schottland und Wales getourt.
Ja, ja.
Größtenteils alleine. Und da habe ich das Land natürlich nochmal ganz anders kennengelernt, weil ich die Landschaft mehr erlebt habe, nicht nur die Städte. Ich habe viel mehr Kontakt zu den Leuten bekommen. Und je länger ich dort war, desto weniger wollte ich eigentlich wieder gehen. Also es ist wirklich seitdem jedes Mal so, wenn ich zurückfliege, habe ich fast Tränen in den Augen oder zurückfahre. Das ist ganz krass. Auch wenn ich mit Freunden dort war, meinen die schon, ich habe dich noch nie so glücklich erlebt, wie nach dieser Fährüberfahrt. Wir sind in Dover angekommen und bist einfach glücklich.
Ja, ja, ja. Und das ist ein klares Signal, ne? So gerade für jemanden wie du, und das ist ja kein Geheimnis, du hast hier schon ein paar Mental Health Geschichten auch gemacht im Podcast und so, alle, die hier länger zuhören, wissen, dass du immer wieder Struggle hast, so mit so solchen Dingen, sag ich mal, so mit mentaler Gesundheit und so, und das ist natürlich ein Ding, wo man wahrscheinlich dann sagt, das nehme ich ernst, ne? So, wenn ich etwas gefunden habe im Leben, wo ich das Gefühl habe, das bringt mich richtig nach vorne, das nehme ich ernst und das ziehe ich ernsthaft in Erwägung, ne, dass ich da mehr draus mache. Da vielleicht mal, da vielleicht wirklich hingehe oder für länger oder so, ja. Okay, cool. Also gerade über Männer, Frauen und alles, was es noch so in der Gesellschaft gibt, wollen wir heute reden in UK. Die sind halt schon anderer Schlag Mensch, glaube ich, oder Christian? Wie hast du das so wahrgenommen?
Ja. Ich sag mal so, jetzt wo ich jetzt auch längere Zeit wieder zurück bin hier in Deutschland, merkt man das auch mal wieder. Du hattest mich ja letztes Mal schon mal drauf angesprochen oder beim letzten Podcast mal drauf angesprochen und da konnte ich es dir gar nicht so richtig sagen, weil wenn man da drin steckt, dann merkt man das eigentlich gar nicht so. Ne? Aber so in Retrospektive auf jeden Fall doch, da ist ein bisschen...
Nimm uns noch mal in die Hand, Christian.
Ja, mache ich doch gerne.
Wie bist du verankert mit UK? Wie bist du da hingekommen? So, vielleicht im Schnelldurchlauf.
Okay, ganz schnell. Also schon im Studium hatte ich einmal kurz die Möglichkeit, ein Erasmus-Semester zu machen. Und das war dann in Sheffield. Da war ich dann erstmal für ein halbes Jahr. Da habe ich dann erstmal so Blut geleckt, sag ich mal. Und
was hat dich damals fasziniert, sag mal?
Interessiert mich. Damals...
Das Wetter kann es ja nicht sein, ne?
Es ist gar nicht mal so schlecht. Es ist gar nicht mal so schlecht, wie alle Leute sagen.
Das sind Vorurteile, oder?
Genau, kennst du einen, kennst du alle.
Ja, okay.
Nein, aber das Wetter ist gar nicht mal so schlecht wie der Ruf, glaube ich. Also das muss man mal so sagen. Also ich wohne jetzt hier in Bremen. Ist vergleichbar oder schlechter, ne? Also,
ja, witzig, du wohnst jetzt in der Nachbarschaft, ne?
Ja, ist halt so, ja.
Vielleicht können wir das heute noch so ein bisschen rausarbeiten, Christian, wenn du es selber
warum?
Gar nicht so richtig...
Oder was meinst du jetzt?
Ja, also was dich damals, du hast gesagt, so. Blut geleckt, ne?
Ja, genau, also
was war das?
Ich wollte einfach also raus, sag ich mal, so was, was anderes sehen. Und das war halt der erste Anstoß. Und dann nach dem Studium hatte ich halt die Möglichkeit, dann nochmal im Ausland an der Uni zu gehen, also weiter zu studieren.
Ja.
Und das war dann halt in Milton Keynes, also bei Milton Keynes in Cranfield.
Ich muss mir erstmal jetzt Google Maps aufmachen.
Ist jetzt schon das ist so ein bisschen nördlich von London, ist das ein bisschen, in der Nähe von Luton. Ne? Milton, okay. Milton Keynes, jeder Formel-1-Fan oder Red Bull-Fan würde da aufstehen und sagen, ey, das ist ja Red Bull. Genau, da haben die nämlich ihr Headquarter. Und da war ich dann erstmal für 3 Jahre und dann hat es uns nach Bristol verschlagen. Da hatte ich dann übrigens auch meine Frau kennengelernt, meine jetzige Frau. Die ist halt die Engländerin ihres Zeichens.
Die ist Engländerin, okay. Genau. Das heißt, du bist dann unwiederbringlich mit der Kultur aneinander geraten.
Ja. Okay. Genau. Ich hatte ja eigentlich auch nur vor, kurze Zeit in England zu bleiben, also und dann weiter zu gucken, was sich sonst noch ergibt. Aber dann, ja, das war es dann halt. Da war ich dann fest. Ja.
Milton Keynes sieht von oben richtig nice aus, muss ich sagen. Sieht ganz nett aus so.
Ja,
grüner wahrscheinlich, als es wirklich ist, ne?
Es ist ein lustiges Städtchen, weil das ist so nach dem amerikanischen Grid-System so konzipiert. Also es gibt sehr wenig Ampeln, sehr viele Kreisverkehre. Und dafür ist Milton Keynes auch bekannt das in England.
Cool. Ne? Das ist doch ganz cool eigentlich, ja.
Also es gibt wenig Staus da.
Wie lange hast du dann da gelebt?
In also im Allgemeinen, im Ganzen meine ich jetzt 15, 16 Jahre fast, ja.
Ah, krass, okay. Wow. Das ist echt eine Zeit, du.
Dann quasi direkt nach der Uni rüber, ne? Und genau. Was ich noch sagen kurz wollte, dann haben wir nämlich die Stops weg, dann sind wir nach Bristol gezogen und von Bristol aus, und das war die letzte Station, rüber nach Wales. So, in der Nähe von Cardiff Newport. So, und das war's.
Dann bist du Waliser geworden, sozusagen.
Ja, genau.
Das war ja wahrscheinlich, als es die EU noch gab. Nee, die gibt's ja noch, aber als sie noch in der EU waren, war das wahrscheinlich entspannt alles, oder?
Ja, also als die noch in der EU waren, war das sehr entspannt, um ehrlich zu sein. Das war ja dann ohne Probleme. Auch, ich kann mich noch daran erinnern, einfach rüberzukommen, an der Uni anzufangen und auch hinterher später dann mit dem Arbeiten anfangen zu arbeiten, das war überhaupt kein Problem. Ja. Dann direkt eine Tax-ID zu bekommen, also eine Steuernummer zu bekommen und dann zu arbeiten, das war überhaupt kein Problem. Aber ich habe zum Beispiel nie den englischen Pass angenommen, also das heißt, ich hatte immer nur den deutschen Pass und dann hatte halt mein Arbeitgeber vorgeschlagen, quasi das hieß damals Right to Stay, ist eigentlich im Prinzip eine unbefristete unbefristete Aufenthaltserlaubnis.
Aber ist das, wenn du eine Engländerin geheiratet hast, ist das nicht eh recht entspannt? Oder dann hat man doch die Möglichkeiten, oder?
Ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe das gar nicht so ohne weiteres, ich war schon länger als 10 Jahre zum Beispiel zu dem Zeitpunkt da, also ich hatte überhaupt keine Probleme, da ein Bleiberecht zu kriegen. Ich glaube aber, dass es keinen großen Unterschied gemacht hätte, würde ich sagen.
Sabine hat gerade schon den Kopf geschüttelt.
Ah, okay, du weißt mehr.
Naja, ich habe mich ja jetzt relativ eingehend damit beschäftigt, welche Möglichkeiten ich denn hätte, jetzt rüber zu kommen nach dem Brexit. Und das ist einfach ein Drama. Ich habe dann irgendwann schon scherzhaft mit einem englischen Freund dann heiraten wir halt.
So. Gut, dass du es auch öffentlich jetzt erzählst, dass du eine Zweckehe eingehen willst.
Gut aussehen tut er ja nicht. Nee, aber tatsächlich hätte das nicht mal was gebracht.
Ach so, krass. Ja. In Amerika ist das doch so, glaube ich.
Ja, aber da ist es wirklich so, du musst dann nachweisen, wenn du aufgrund dieser Ehe dorthin ziehen willst, dass die Beziehung schon mehr als 2 Jahre besteht und den Nachweis wollen die zum Beispiel durch Fotos bei öffentlichen Veranstaltungen, auf denen erkennbar ist, welche Veranstaltung zu welchem Datum es ist und dass man auch wirklich ein Paar ist. Also man muss sich quasi knutschend unter einen Banner stellen.
Ach krass, ja gut, lässt sich ja irgendwie arrangieren, gerade wenn er gut aussieht.
Das sind lauter so, ja, und das halt über 2 Jahre hinweg, aber das kenne ich den Kerl noch gar nicht. Das sind so total dumme Geschichten einfach oder irgendwie ja verständlich, weil sie die Immigration natürlich ein bisschen in Zaum halten wollen. Aber für jemanden wie mich, der ja, wenn man sich die britische Digitalisierung und den Highspeed-Internet-Ausbau in diesem Land oder in diesen Ländern so anguckt, die bräuchten mich.
Ach so.
Bräuchten mich sehr, sehr dringend.
Ja, das verstehe ich. Also du meinst, dagegen ist Deutschland gar nicht mal so schlecht gestellt?
Dagegen ist Deutschland sehr weit
entwickelt. So, das ist eine Kampfansage. Deutschland ist ja, hat jetzt ja nicht den besten Ruf, was den Ausbau angeht, aber das ist ja schon mal krass, ja. Ey, also das zu dem Thema erstmal, wie schnell kann ich denn auswandern, wenn ich das gerne möchte? Vielleicht gibt es ja den einen oder die anderen bei euch, die das schon immer mit dem Gedanken gespielt haben. Christian, an dich die Frage, du bist Waliser gewesen, ja, gefühlt, so, oder?
Die eigentliche Zeit, die kürzeste Zeit von diesen 15 Jahren habe ich tatsächlich in Wales.
Also, ne? Das muss man ist das ein großer sagen, Unterschied, sag mal? Ist das, womit kann man das in Deutschland vergleichen? So? Ist das so, als wenn du Bayer bist und Nordrhein-Westfalen?
Nee, ne? Na, also ich sag mal so, der Teil in Wales, in dem wir gelebt haben, also das war ja so im südlichen Teil, der ist auch sehr viel mit Engländern populiert. Ne? Also da sind sehr viele Leute, die auch, und es war auch sehr nah an der Grenze, um ehrlich zu sein. Ne? Also ich habe weiterhin in Bristol gearbeitet und bin dann halt von Newport dann immer zur Arbeit gefahren. Letztendlich war es ähnlich.
Ist da eine physische Grenze überhaupt so? Fährt man über eine Grenze rüber das, oder ist da ein Schild?
Ja, die sagen auch wirklich? Welcome to Wales, ja.
Du hast die Brücke immer genommen da.
Genau, oder? ja, genau.
Ja, ich bin außen rum gefahren. Ich wollte nicht
halt ein bisschen nördlich da.
Ja, genau.
Bei Gloucester.
Ja, genau, da bin ich dann lang.
Ja, es war auch sehr schön, ja.
Ja, ich liebe die Cotswolds. Ich habe so viele Freunde in den Cotswolds mittlerweile, das ist für mich sowieso.
Was ist das? Das ist so Berge oder was?
Nee. Naja, die Cotswolds ist eigentlich so ein hügeliges Grasland, könnte man es fast nennen. Das ist einfach ein Naturschutzgebiet oder eine Area of Outstanding Natural Beauty nennt man es.
Das finde ich gut, wenn man wen kennenlernen will in einer Bar so als Einstieg. Hey, du bist ja...
Eine Area of Outstanding Natural Beauty. Nee, das ist einfach eine wirklich schöne Gegend. Dort leben kann man sich als Normalverdiener nicht leisten.
Okay, so ein Ding.
Also,
ist das. Okay.
Ja, also so ein winziges Reihenhaus fängt da irgendwie gerade ab 500.000 Pfund oder sowas an.
Nice. Okay.
Und dann hat man keine Garage für mehrere Motorräder. Mm. Aber es ist einfach zum Motorradfahren. Also
für
dort.
Dich leider ein K.O.-Kriterium.
Ich habe nur noch drei.
Ich habe nur noch drei Motorräder, dann geht's ja.
Und ein Auto.
Ja.
Jetzt stimmt. Wieder.
Da haben wir eben im Vorgespräch schon drüber geredet, ne? Du bleibst ja deiner Marke treu, du hast ja einen Honda geholt.
Ne? Ich habe mir einen Honda Civic gekauft, der...
Honda Civic aus Kroatien.
Ja, aber man spricht ihn ja quasi Englisch aus, weil...
Nicht, wo kommt der her? Du hast mir erzählt.
Der wurde in Swindon gebaut.
So. Das ist ein englisches Auto.
Okay. Ja.
Genau, das sind die Honda-Werke, wo eigentlich die ganzen Civic für den europäischen Markt gebaut wurden.
Ja. Apropos Sprache, ne? Hört man das, Christian, Waliser reden?
Ja, die haben mehr so einen Singsang, ja. Das merkt man, ja.
Krass, kannst du so ein Wort oder so ein Beispiel sagen?
Nee, das kriege ich nicht hin. Da wenn ich das, sag mal, wenn das einer hören würde, würde er sich nur denken, Alter, was macht der da? Nee, lass mal. Nee. Aber Walisisch ist ja auch eine andere Sprache.
Hast du dich mit der walisischen Sprache mal auseinandergesetzt?
Ich wollte es eigentlich machen. Ich wollte tatsächlich Walisisch lernen in der Abendschule, hatte mich auch angemeldet, aber da kam leider Covid dagegen dazwischen.
Ah, okay.
Da wurde der Kurs dann leider gecancelt. Ja. War so ein bisschen schade. Aber so ein bisschen die Aussprache, so was das doppelte D angeht und wie man das W ausspricht und so weiter, das kriege ich vielleicht noch so ein bisschen hin. Aber würde sich wahrscheinlich auch jemand, der das richtig kann, denken.
Aber du würdest auf jeden Fall von dir behaupten, du würdest das wahrscheinlich hören, wenn jemand daherkommt, ne?
Ich höre das schon. Also ich kann das grob zuordnen, wer woher kommt, das stimmt schon, ja. Ja, genau. Mir wurde ja auch so immer gesagt, cool. Dass man hört dann auch sofort, dass ich kein Engländer bin oder kein Waliser. Ja. Ne? Das hört man natürlich sofort. Ja. Den Akzent kann ich nicht verstecken. Ja. Aber ich habe es zumindest schon so weit gebracht, dass die gedacht hätten, ich käme aus Südafrika. Ne? Also mit dem Akzent. Cool. Also.
Ja, ich habe es aber auch schon geschafft, nachdem ich dann 2 Wochen dort war, dass ich mal gefragt wurde, aus welcher Gegend kommst du eigentlich? Ich kann den Akzent nicht zuordnen.
Also für jetzt Kompliment nehmen auf jeden Fall.
Das war schon cool.
Ja, genau. Nehme ich mit, ja. Oder nimm mal mit, ja.
Ja. Würdest du, Christian, denn, also ich meine, wenn du da 15 Jahre gelebt hast und beziehungsweise sogar öfter dann länger da warst, und deine Family, ihr habt wahrscheinlich zu Hause auch einfach Englisch gesprochen, nehme ich an, die ganze Zeit.
Ja,
ne?
Ja.
man fängt wahrscheinlich Deutsch an versucht, zu träumen ja. auf Englisch, man denkt auf Englisch und so. Aber trotzdem haben die das immer noch gecheckt, dass du eigentlich nicht daherkommst?
Ja, klar. Das kann man nicht verbergen. In meinem unglaublichen Sprachtalent habe ich dann doch nicht hingekommen. Ich bin nur bis nach Südafrika.
Guckst du, wenn du jetzt Netflix guckst, ne? Guckst du da überhaupt auf Deutsch?
Ja, nein. Das wird, also wenn eine englische Serie ist, dann schaue ich die auf Englisch. Das hört sich dann so echt merkwürdig an oder sieht merkwürdig aus, ne, wenn die dann auf einmal anfangen zu reden und der Mund, das passt überhaupt nicht, ne? Wir schauen tatsächlich auf Englisch.
Ja, ich verstehe.
Ist auch teilweise, ich finde, ist dann auch natürlich dann die richtige Stimme des Schauspielers auch und das passt alles viel besser zusammen, finde ich.
Ja. Ich gehe da mit, aber mein Nachbar zum Beispiel, der hört hier übrigens mit, liebe Grüße, der hat mir erzählt, der ist so ein richtiger Gangster. der guckt alles in mein Original, auch so koreanische und japanische Sachen, ne? Oh, das finde ich aber zu anstrengend. Also ich würde sagen, ich kann ganz gut Englisch auf jeden Fall. Also vor allem verstehen, würde ich sagen, das ist sehr gut auch. Aber wenn das eine andere Sprache sind, da muss ich noch den Untertitel mitlesen und das finde ich mir zu anstrengend, ich weiß auch nicht. Da hört's auf. Ja. Da hat die Liebe ein Ende. Naja. Motorrad, Leute, spielt ja eine Rolle hier in dem Podcast immer. Ne? Herzlich willkommen beim Bearcast, wer jetzt das eingeschaltet hat.
Da war noch was, ja.
Christian, bist du in Deutschland schon Motorrad gefahren? Hast du da schon einen Schein gehabt und so?
Nee, ich habe erst in England das Motorradfahren gelernt, aber auch, weil wir von Bristol dann nach Newport gezogen sind, weil da war nämlich auf der Brücke, da musstest du damals noch, musst du mittlerweile gar nicht mehr, aber da musstest du damals Maut zahlen, aber Motorräder waren frei. Also hat meine Frau dann gesagt, wenn du dann da fährst, dann lernst du gefälligst Motorrad fahren, dann zahlst du da nichts. Alter Sparfuchs.
Das ist ja tricky. Hier, ja. der erste gute Tipp heute hier.
Ja.
Das hat man aber tatsächlich als Motorradfahrer in England, ich will das nur mal kurz einwerfen, oder in UK allgemein, hat man das relativ oft. Das ist zum Beispiel auch der Queensway Tunnel nach Liverpool rüber, also im Grunde fast von Wales nach Liverpool. Ja. Das hat man dann relativ oft, dass man so schmale Spuren hat, wo dann nur Motorräder durchkommen.
Ja, genial.
Also nicht bei den Autospuren anstellen, sondern wirklich zur Seite fahren und dann kommt man meist kostenlos durch.
Also ich finde, wenn die nicht in der Lage sind, die öffentlichen Verkehrsmittel so gut zu machen, dass man damit gut hin und her reisen kann, dann ist das doch eine geile Idee, um das ein bisschen zu entzerren alles, ne? Indem man sagt, ihr müsst nicht mehr alleine in einem großen Auto sitzen, sondern fahrt mit dem Moped, kriegt ihr voll die Benefits, so, kommt schneller an und so. Aber nee, gibt's ja hier in Deutschland, ich wüsste gar nicht, wo das so ist, kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also das ist irgendwie, das fängt ja bei uns schon an mit der, dass die Lobby nicht stark genug ist, dass man so an der Ampel offiziell mal nach vorne fahren kann und sowas, ne? Da geht's ja schon los. Naja.
Das wird dir aber in England in der Fahrschule beigebracht, so, ne? Dass du da so vorbeifährst. Und da ist auch das Filtern, also das zwischen den Autos herfahren, ist da erlaubt, ne? Und das wird ja auch richtig in der Fahrschule auch beigebracht.
Ja, das sind die ja auch viel, die Autofahrer achten viel mehr drauf. Die fahren zur Seite, wenn die dich im Rückspiegel sehen. Ganz anders als in Deutschland, da fahren sie dir noch in den Weg.
Ja.
Also es ist herrlich.
Würdest du sagen, Sabrina, wie du das so wahrnimmst, hat generell das Motorrad einen anderen Stellenwert in UK?
Ja, absolut.
Das ist bestimmt ein großes Ding, aber kannst du mal so eine Sache, die dir, also hast du ja gerade schon so, aber wenn du da unterwegs bist, was ist noch anders als in Deutschland, was du wahrnimmst?
Also ich würde mal sagen, wie gesagt, es wird von den Autofahrern auch viel mehr auf Motorräder geachtet. Du hast wirklich Straßenschilder von wegen Mind the Bikers an Unfallschwerpunkten. Es gibt viel mehr Motorradtreffen. Also in den Cotswolds zum Beispiel gibt es jede Woche eine Bike Night. Es ist einfach jede Woche ein Motorradtreffen, immer Mittwochabend. Viel mehr Motorradfestivals in viel größerem Ausmaß, viel besser organisiert auch als bei uns.
Ah, okay.
Diese ganze Kultur, die auch dahinter steckt, Biker-Cafés gibt es unglaublich viele.
Wenn du es schon ansprichst, das ist ein großer Punkt bei mir, heute, den ich auf dem Zettel habe, diese ganze Kultur der, ich meine, Kaffee-Racer und so, das kommt ja eigentlich von da alles, diese ganze Kultur und so weiter. Weißt du ein bisschen was darüber, wie das zustande gekommen ist und so weiter?
Boah, also die Entstehung, ganz ehrlich, nein. Da kenne ich mich nicht mit aus. Ich kriegst halt einfach nur jetzt über Freunde und sowas mit, wie wie groß das tatsächlich ist. Also ich habe auch einen guten Bekannten in den Cotswolds, in Chipping Campden, falls das jemandem mal sagt. Das ist ein bisschen poscher, die Gegend. Der hat da ein verdammt geiles Biker-Café, das ich echt jedem ans Herz legen würde. Das nennt sich Koti Autotalli, das ist witzigerweise finnisch. Für die heimische Garage heißt das quasi übersetzt. Ja. Und sowas hast du dort aber überall. Wie heißt denn dieses ganz bekannte Biker-Café in Wales auch?
Ja, also es gibt ja zum Beispiel dieses mega legendäre Ace-Café. Ja, das ist ja in oder bei London auf jeden Fall. Und das ist so eine Sache, da habe ich mir... Wie bitte?
Die Bike-Shed gibt es auch noch in London.
Ja.
Das ist auch noch relativ bekannt.
Also ich habe mich auf jeden Fall...
Da wirklich viel.
Im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht, so woher das eigentlich kommt, diese ganze Kaffee-Racer-Nummer. Und es ist ja wirklich was aus der Gesellschaft rausgewachsen ist. Und hatte eigentlich einen Ursprung da drin, dass sich so in den 1960er Jahren so in den Vororten von großen Städten, also vor allem rund um London, dass die sich da getroffen haben, natürlich eher so mit diesem James Dean Rebell-Image, ja, um so ein bisschen was. Und das kam aus der Working Class, wie ganz viel in UK, ne, sich daraus entwickelt hat aus der Working Class. Und dann ist da so eine Art auch dagegen entstanden und so ein bisschen Stinkefinger, so nach oben. Und also so wie ich das wahrnehme, ist es was typisch Englisches auch, ne? Christian, Hast du sowas mal mitbekommen, so eine, was die Kultur von Motorrad angeht in UK? Wie hast du das wahrgenommen?
Ich kann es auch nur so bestätigen, wie Sabrina das schon erzählt hat. Also wenn es ums Thema Motorrad geht, kann eigentlich jeder so ein bisschen mitreden, weil er irgendwie schon mal Berührungen mit Motorrädern in der Vergangenheit hatte. Also entweder selber gefahren oder aber gute Freunde, die gefahren sind oder was auch immer, mal ausprobiert, irgendwie bei jemandem auf dem Hof oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist einfach mehr so ein bisschen auch die Mentalität, die dahinter steckt, einfach mal ein bisschen was auszuprobieren. Ne? Also wie du schon sagst, dieses Café Racer oder sowas, da stecke ich jetzt nicht so drin, da weißt du, mehr, da hast du dich ja schlau gemacht, aber da stecke ich nicht so drin. Hier, ja klar, natürlich, ja, sicher. Ja. Hast du auch gut gemacht. Aber da hat auf jeden Fall, du kommst irgendwo hin, selbst wenn du in der Mitte vom Nirgendwo bist und irgendwie an einem Pub hältst mit deinem Motorrad, da spricht dich auf jeden Fall irgendjemand an und da wird immer irgendwie was geredet, irgendwas geschnackt in Bezug auf den Motorrad. Ja. Auf
jeden Fall. Also Sabrina hat ja eben schon so ein bisschen skizziert, dass das mit den Treffen und so eine ganz andere Nummer ist. Also ich finde es schade, dass das in Deutschland nicht so ausgeprägt ist. Ich kenne sowas auch, also zum Beispiel in meiner Zeit, ich bin ja bei Hannover groß geworden, da gab es das auch, zumindest in meinen Kindheits- und Jugendjahren, dass da so einmal die Woche so ein großer Treff auch in der Stadt war und sowas. Und sowas gehört, ist ja an der Tagesordnung in UK. Und ich finde es cool, dass es das immer noch gibt, ehrlich gesagt, dass das immer noch so gelebt wird. Und lass uns doch mal ein bisschen über Motorradfahren wirklich reden. Und zwar jetzt erstmal Onroad, den Rest natürlich auch noch. Wie, Christian, war das mit der ganzen Linksverkehrnummer? Das ist ja, ist für Außenstehende, glaube ich, so das größte Thema erstmal. Motorrad-Linksfahren.
Ich glaube aber, da gewöhnt man sich sehr, sehr schnell daran. Das ist, glaube ich, das Kleinste, um ehrlich zu sein. Das ist vielleicht das, was am ersten auffällt, natürlich, ganz klar. Ja, ja, ja. Aber gerade als Motorradfahrer hast du da, glaube ich, keinerlei Probleme.
Sabrina, wie ist es bei dir so, wenn du rüberfährst?
Also mit dem Motorrad finde ich es absolut tiefenentspannt. Ich bin das erste Mal mit dem Motorrad rüber, bin in meinen ersten Kreisverkehr und es war alles natürlich. Ich hatte eher auf dem Rückweg wirklich das Problem, dass ich wochenlang gebraucht habe, wieder richtig in die Kreisverkehre zu fahren. Also ich fahre auch irgendwie im Linksverkehr besser als im Rechtsverkehr. Ich weiß nicht, warum.
Crazy.
Sagt aber auch, also ich kenne auch andere, die das sagen.
Das ganz ist echt crazy, Alter. Ja. Okay. Als ich das erste Mal da war, ich war mit dem Wohnmobil das erste Mal da, dass ich selber da gefahren bin, gleich so eine große Rundreise gemacht und mir ist das echt schwer gefallen. Also als man noch so auf der Autobahn war, ist natürlich super easy, entspannt, so da gab es einen Mittelstreifen, da konnte eigentlich schief gehen, aber ich fand Kreisel sehr merkwürdig und am krassesten war für mich immer dieses zum Beispiel von so Hofeinfahrten runterfahren und sich dann richtig einordnen, weil das ist bei mir oder wahrscheinlich bei den meisten wahrscheinlich so tief eingespeichert, ne, dieses so, dass man denkt ja null darüber nach und so. Und da hatte ich Gott sei Dank eine Beifahrerin, die dann auch gesagt hat, Alter, falsch, fahr rüber. So, aber ich glaube auch, also ich war da 2-3 Wochen da, ich glaube 2,5 Wochen und das war nach 2 Tagen war das auch alles cool so. Dann war es eher wieder komisch, in Deutschland zu fahren, ehrlich gesagt. Ne? Mhm. Wie findet ihr gerade im Vergleich zu Deutschland und zu Europa sonst so die Straßenverhältnisse da? Und alles?
Es kommt drauf an, wo Straßen. Man herfährt, glaube ich, ja.
Ja. Ja, natürlich, klar. Ja, Autobahnen gibt's natürlich auch, ne? Aber ja, also ich meine jetzt im Hinblick auch auf, ist das so mit Deutschland im Großen und Ganzen vergleichbar, eurer Meinung nach?
Also ich finde, der Asphalt ist ganz anders. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Christian. Ich finde, der ist deutlich rauer als bei uns. Ja, dadurch natürlich griffiger, gerade auch bei Regen und sowas, aber du wirst wahrscheinlich einen viel schnelleren Reifenverschleiß haben. Mhm. Aber gerade wenn man jetzt mal von den größeren A-Roads runterkommt und dann vielleicht auch wirklich mal so Hinterland fährt. Mhm. Also ich hatte auch Straßen, wirklich ganz offizielle Straßen, bei denen bei meiner Transalp links und rechts die Spiegel an den Hecken gestriffen haben.
Ja.
Und dann kommen dir da Autos entgegen.
Mhm. Christian, hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, genau. Also du hast genauso, wie Sabrina es beschrieben hat, ne? Also du hast, sobald du von diesen A-Roads runterkommst, hast du halt das Problem, dass eventuell Schlaglöcher dann überall gegenwärtig sind. Auch oft gesehen Rollsplit, auch immer sehr gerne gesehen, auch nicht sehr toll für Motorradfahrer. Aber gerade wenn die Straßen auch neu gemacht wurden, machen die auch immer noch eine Handvoll Rollsplitter nochmal von oben drauf. Das machen sie richtig gerne und auch viel davon. Also von daher, ein bisschen gut auffahren. Ein kleiner Fun Fact, wir sind gerade nochmal eben kurz an Kreisverkehr gewesen. Man kann tatsächlich an den Straßenschildern sehen, wo man sich am besten einordnen müsste übrigens, ne? Wenn du mehrespurige Kreisverkehre hast.
Und nicht nur an den Straßenschildern, sondern wirklich auch auf den Spuren. Das finde ich so geil, dass auf den Spuren steht, in welche Richtung die geht.
Ja, das ist cool.
Mhm.
Ja. Das könnte man, finde ich, auch mal machen. So. Ich finde übrigens, was mir aufgefallen ist, aber das ist im Auto eher ein Problem, glaube ich, ich finde die Ampeln viel angenehmer irgendwie. In Deutschland sind die immer genau über einem, wenn man vorne steht. Das ist total doof, man sieht die immer voll kacke. Das fällt mir gerade so ein, viel, viel angenehmer. Und man fährt da halt auch nicht so schnell, ne? Das muss man auch sagen. Also ich finde es, wir sind entspannter irgendwie.
Also es gibt ja auf der Autobahn zum Beispiel ein Tempolimit, ganz klar.
Wo ist das? Auch. Weißt du das noch?
70 Meilen die Stunde, ne?
70, ja, genau. 70, ja, ja, ja.
Das sind
kommt drauf an, wo man herfährt. 112 oder 114 Kilometer.
Ja, ungefähr 115. Ich runde immer so auf 5er auf, ja.
Genau.
Cool.
Aber ich glaube, ja, generell, wobei, ich sag mal so, wenn du auf den Landstraßen fährst oder auf den A-Roads, da wird auch gut geballert, um ehrlich zu sein, ne? Also.
Okay.
Ja, manche fangen gerne mit jedem Subaru da auch her und so weiter, ne? Und da probieren sie halt auch aus, ob der All-Wheels da funktioniert.
Diese eben schon angesprochene Kaffee-Racer, Kultur, die basiert ja auch auf so illegalen Rennen und sowas, ne, dass die da vor den Cafés so ein bisschen geguckt haben, wer sein Bike da besser frisieren konnte. Und witzig ist auch, also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt alles genauso stimmt, so habe ich es halt recherchiert, dass auch dieses Umbauen von Serienmotorrädern zu diesen Kaffee-Bikes auch so eine Art, also auch symbolisieren sollte, wir brechen so aus dem Normalen, ne? Wir sind so ein bisschen rockermäßig unterwegs, wir, keine Ahnung, sind ein bisschen anders als die anderen. Also ein Zeichen von Individualität und so weiter. Und das ist ja letzten Endes, also Individuum, Subjektivität und so, das ist ja auch was mit Motorradfahren sehr stark verbunden wird. Bis heute, ne? Auch wenn heute die meisten wahrscheinlich mit einer, keine Ahnung, BMW rumfahren, die man so von der Stange gekauft hat, ne? Apropos BMW, Christian, welche Bikes fahren die Leute da? Fahren die Triumph eigentlich nur oder auch was anderes?
Nee, die fahren eigentlich alles quer durch Beet, um ehrlich zu sein. Also kommt natürlich darauf an, in welchen Kreisen du dich rumtreibst, natürlich. Ne? Also letztendlich habe ich ja auch ein bisschen Offroad gefahren oder bin ich da eine ganze Menge Offroad gefahren hinterher. Mhm. Und da war es dann hauptsächlich so, dass zwar die Leute hatten mehrere Bikes, vielleicht nicht unbedingt drei, aber schon ein paar. Also beim TRF, also Trail Rider Fellowship, war es zum Beispiel so, dass eigentlich jeder irgendwie so ein leichtes Bike hatte, irgendwas 450er oder leichter. Und dann noch vielleicht was Dickeres, sag ich mal. Ne? Also ob das jetzt BMW 1200 war irgendwas fürs Touren so, ne? Aber dann so die kleineren Bikes für die Wochenendtrips und
ja. So, ja. Also das ist jetzt nicht so, dass die so super in ihrem Markenfanat sind und eigentlich nur da. Also zum Beispiel, und das ist jetzt kein Vorurteil, Leute, ich war schon so oft in Frankreich auch unterwegs, die fahren ja, wenn es geht, nur ihre eigenen Autos. Ne? Also als wenn da immer einer so eine Dose Peugeot und Citroën und so aufmacht, ne? Das finde ich schon krass. Motorräder haben die ja meines Erachtens nicht, die Franzosen, aber das finde ich ja interessant. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass die so super ein, weil guck mal, wenn man hier von hier aus so an so Marken denkt, auch so Automarken wie Mini, gut, das ist jetzt auch BMW inzwischen. Aber ihr wisst, was ich meine, dieser ganze UK-Kult mit dem Union Jack und so, das wird ja übelst abgefeiert, ne? Und ich dachte, dass die Engländer da auch ganz schön einen vom machen, auch so ein Stolz, dass so ein Stolzding ist, ne? Aber es ist sehr interessant, dass es eigentlich das Gleiche ist wie bei uns, ne? Sabrina, wie hast du das wahrgenommen?
Also ich finde allgemein, dieser Union Jack Hype, der wird, glaube ich, im Ausland mehr gelebt als im Land.
Das ist auch witzig.
Ich glaube, ich habe in UK noch nie einen Mini mit diesen Union Jack Außenspiegeln oder sowas gesehen. Das ist halt echt so ein Festlandding dann, glaube ich. Was mir aber auffällt, vielleicht achte ich auch einfach mehr drauf, weil ich da ja eine gewisse Affinität habe. Ich finde, die Sportler- und Supersportlerdichte ist höher als bei uns. Es gibt da relativ viele, die schon gerne sportlich unterwegs sind.
Ah, okay, spannend. Okay, spannend. Ja, wobei, Christian meint ja eben auch, es hängt natürlich davon ab, in welcher Bubble du da irgendwie dich bewegst, ne? Und es ist klar, wenn du jetzt irgendwie den Trans Euro Trail fährst, dann triffst du natürlich andere Leute. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Das würde ich nämlich in Deutschland jetzt auch nicht so sagen, dass das so super trendy ist, sondern hier ist schon viel, viel Reise-Enduro, würde ich sagen, in Deutschland. Ja. Ist so mein Eindruck, also, ne?
Da würde ich sagen, ist es dort ein Ticken weniger. Ich würde, glaube ich, so meine Einschätzung, dass die Supersportler vielleicht so relativ weit oben stehen und dich gefolgt von den Reise-Enduros. Wäre so meine Einschätzung.
Ich überlege gerade, was ich noch für Erinnerungen habe. Aber mir ist eben mit den Straßen übrigens noch eingefallen, als ich in Schottland so viel unterwegs war, da waren ganz, ganz viele Straßen, auch die auf dem Navi normal gekennzeichnet waren. Das waren diese mit diesen Haltebuchten. Wisst ihr, was ich meine? Zum Passieren von Leuten. Das war da ganz, ganz, ganz viel, vor allem im Norden von Schottland. Und das ist natürlich mit dem Bike auch viel, viel cooler, ne? Weil du dann ja nicht ständig warst. Ich musste mit dem Wohnmobil ständig warten, so dass jemand passiert ist und dann konnte ich erst weiterfahren. Das hat auch mega viel Zeit gekostet und so. Das ist mir noch eingefallen.
Diese Straßen hast du auch übrigens da immer, wo sehr viel Tourismus ist.
Ja. aber wirklich.
Hä? Aus irgendeinem Grund. Also irgendwie Cornwall oder du sagtest Schottland oder so, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob die,
witzig.
Das gehört dazu.
Zum Ärgern. Ja.
So eine Experience halt, ne?
Ja, ich meine, das Gute ist ja, sag ich mal so zum, also wir sind jetzt ja gerade auch so ein bisschen beim allgemeinen Teil, ich finde, also durch die Sprache, dadurch, dass Englisch halt die Weltsprache so ist und dadurch, dass die auch unser Alphabet benutzen und so, man findet sich da ja schon super zurecht, ne? Also sowohl was so Navigation, Schilder und so weiter angeht, das ist ja nicht zu vergleichen mit so manch anderer, als wenn du jetzt in Russland bist oder sowas, ne? Von daher glaube ich, ist der Kulturschock, den du als Motorradfahrer da erlebst, der hält sich bis aufs Linksfahren halt schon in Grenzen. Gibt's da Schilder, die es hier nicht gibt? Fällt euch da was ein? Ich meine jetzt nicht was Geschriebenes so auf Englisch. Das
ist ja, klar.
Aber so, keine Ahnung, in Tunesien gab es jetzt diese, Achtung, Kamel- oder Dromedar-Schilder, die gibt es hier jetzt eher nicht so viel. Aber fällt euch jetzt auch nichts ein, ne? Außer vielleicht betrunkene Liverpool-Fans oder so.
Nee, was es tatsächlich gibt, was man bei uns nicht so sieht, sind die sind auch ausgeschildert auf diese Cattle Grids, weil die das Vieh relativ oft freilaufen
okay, spannend,
ist.
Ja.
Und du hast auf den Straßen dann einfach diese diese Metallstreben, wo du drüber fährst, damit das Vieh da nicht rauslaufen kann.
Ja. Kann stimmt. Gibt's manchmal hier aber auch.
Die sind auch,
ne?
Ausgeschildert.
Aber, ja,
und
häufig,
du hast teilweise auf öffentlichen Straßen Flussdurchfahrten.
Ach krass.
Habe ich auch schon erlebt.
Wirklich? Also
ja,
das ist ja, das ist sehr selten.
Beim Übergang von Devon nach Cornwall hatte ich das erlebt.
Ah ja. Ja, okay.
In Wales hast du tatsächlich dann noch Araf auf der Straße stehen. Also das heißt langsam fahren, ne?
Das heißt Araf?
Araf, ja.
Das ist dann walisisch, oder wie?
Das ist Walisisch in diesem Fall, ja, genau, ja. Das ist das Einzige, was ich vielleicht so kann, habe ich wahrscheinlich
auch falsch ausgesprochen. Das Wort Walisisch ist schon so nice, finde ich. Das ist so besonders irgendwie, ne? In Wales wohnen Waliser.
Könntest du eigentlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, Christian, kleiner Funfact, diesen längsten Ortsnamen in Wales, ja, kennst du den?
Den kenne ich, aber den kann ich aber nicht aussprechen.
Ich habe nur einen so einen Wettermann mal gesehen, der den wohl perfekt ausgesprochen hat, aber genau. Es hat gefühlte 5 Minuten gedauert.
Ja, so ein Abzeichen bekommen.
Ja, das heißt irgendwie so der Ort, der über dem Hügel ist, am Ende der Straße, an der Kreuzung, bla bla bla, das ist irgendwie so in einem Wort zusammengefasst, so ja, genau. So.
Nice, nice.
Da habe ich aber auch gesehen, diesen Clip, ja, genau.
Hier, Christian, gibt es einen Song, der dich an deine Zeit dort besonders erinnert, der vielleicht sogar irgendwie im Zusammenhang mit Motorradfahren steht? Weil ich habe überlegt, das wäre doch genial, den auf unsere Berghaus-Playlist bei Spotify zu packen in dieser Folge. Sonst nimmst du einfach einen Lieblingssong von dir. Ja.
Das ändert sich immer so. Das ändert sich total.
Was denn gerade in deiner Playlist besonders weit oben?
Ich höre im Moment Radio 21. Das ist ziemlich, ziemlich cool hier im Moment. Also halt so mehr Rock unterwegs. Ja. Ich muss mal gleich mal gucken, wenn das okay
ist. Cool. Ich geb dir noch ein Minütchen.
Oh, danke.
Wir machen das gleich nachgeschoben in der Whiskey Time, die heute endlich mal wieder stattfindet. Von mir gibt's auf jeden Fall heute einen Song von Seed, weil ich den gerade so gerne auf dem Motorrad höre. Da habe ich so gute Laune, gerade bei diesen Frühlingsgerüchen. Ne? Ich habe im letzten Bärs Tagebuch auch darüber gesprochen. Ich finde, Motorradfahren jetzt im Frühling, das ist so, so krass geil für die Seele, finde ich. Also dieses Positive, es blüht, fängt alles an zu blühen, die Luft ist wärmer und so. Und dann Motorradfahren mit offenem Visier. Sabrina, du kannst ja gerade nicht fahren, das tut mir leid.
Alles
tut gerade weh wahrscheinlich. Wobei, du hattest ja nie eine erste Frühlingsfahrt, weil du ja immer durchgefahren bist. Du bist ja so eine 365-Fahrerin immer gewesen. Von mir gibt's heute Hail Bob von Seed. Lieb ich gerade dolle, den Song. Richtig dolle. Sabrina, was packst du denn drauf? Vielleicht ein Song von der Band von gestern.
Richtig. Ich bin da gerade einfach so drauf gehypt auf diese Band, schon vor dem Konzert, jetzt nachdem wir da noch ein, zwei zusammen getrunken haben, noch mehr. Mhm. Deswegen von The Exerts, Shaking in the Water.
Shaking in the Water. So, mal gucken, ob es den auch gibt.
Den gibt's.
Ah, haben wir schon, The Exerts. Ist das eine bekannte Band? Ich kenne die gar nicht irgendwie.
Nee, man kennt den besten Freund des Sängers, weil der Sänger meiner Lieblingsband ist. Das ist so, sind so Verstrickungen, aber.
So ein Spin-off ist das, alles klar. Gut, deinen hauen wir gleich hinterher, Christian. Bin sehr gespannt. Wir machen eine kleine Pause für die Whiskey Time und ich habe auf jeden Fall heute einen Whiskey am Start. Kleine Überraschung für alle da draußen, für euch zweiten auch. Ich freue mich schon. Bis gleich.
Entschuldigung. Entschuldigung. Sagen Sie, dürfte ich Sie kurz Sie stören?
Was möchten Sie denn, bitte?
Darf ich probieren?
Ja, mein Gott, ja, bitte.
Okay,
ja, bitte.
Okay.
Mein Gott, was ist...
Ist das Beerenschluck?
Oh, ein Kenner. Am Geschmack erkannt?
Man sagt, er hätte animalische Kräfte.
Aha.
Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Berghaus Whisky Time.
Und da habt ihr das Glück anhören. Da habt ihr das Glück. Und hast du es schon gesehen, Christian? Nee, hast du nicht, ne?
Ich hab's nicht gesehen, ne?
Hier ist die Berghaus Whisky Time übrigens wieder. Herzlich willkommen zurück. Und ich habe für heute etwas aufbewahrt.
Ah, Pandaren. Na, sehr schön, ja.
Den hat mir Christian mal geschickt, als der noch in Wales gelebt hat, in UK. Und den habe ich bis heute nicht angefasst. Ich wollte ihn eigentlich mit dir zusammen trinken, aber als wir uns, glaube ich, das letzte Mal, ja, tue ich ja auch, ne? Als wir uns das letzte Mal live gesehen haben, glaube ich, sind wir Motorrad gefahren. Ich glaube, das ist schon so lange her. Und da konnte man natürlich keinen Whisky trinken. Und jetzt ist es auf jeden Fall an der Zeit. Ich bin unfassbar gespannt, ehrlich gesagt, ne? Das Stück, ein Stück deiner alten Heimat, kann man sagen, habe ich hier in meinem Glas.
Ja.
Oh, riecht schon mal richtig gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist eigentlich Sabrina, da bist du ja. Ich hatte irgendwie im Augenwinkel gerade gesehen, dass du aufgestanden bist. Bin ich der Einzige, der heute die Whisky Time mitmacht hier eigentlich?
Ja.
Ich
Du hast ja noch Kater von gestern, ne? Du Arme.
Ich mache eine Beer-Time. Ich habe noch eine Dose englisches Pale Ale hier gehabt, die ich mir im September, als ich dann mal mit dem Camper drüben war, wegen des gebrochenen Arms, da habe ich die Chance natürlich genutzt und habe mir den Camper mit Bier vollgepackt.
Das ist sehr cool. Das ist sehr
cool. Und habe jetzt eben ein Tribute Pale Ale.
Ein Tribute, ja. Christian hat eben schon in der Pause gesagt, Tribute, ne? Das kennt man. Das ist ein häufiger Anblick wahrscheinlich drüben. Ey, kurz zum Whisky, ne? Pendaren, ne, spricht man das aus, oder?
Pendaren, ja. Also meines Wissens nach,
ja. Das ist der Legend von denen, ein Single Malt, und aus Wales. Schreibt man das Welsh auf Englisch?
Welsh, ja.
Das heißt quasi Walisisch.
Ich auch nicht, ich Trottel. Das habe ich natürlich nicht recherchiert. Wenn ich den beschreiben sollte, ich mag ihn richtig gerne. Er hat nämlich, er ist ein bisschen, also genau wie ich gerne Whisky trinke, er hat eine sehr süße Note, er ist relativ mild und ich würde sagen, er ist ein bisschen fruity. Du kennst ihn auch, Christian, oder?
Ja. Ich mag den auch ganz gerne.
Findest du dich
wieder? Aus der Nachbarschaft.
In meinen ersten Eindrücken?
Ja, doch. Also auch, was ich ja so gar nicht kann, ist zum Beispiel so Talisker. Das sind ja sehr abgefahrene,
das Gegenteil eigentlich,
fortgeschrittene, ne?
Ja.
Ne? Also richtig, richtig derbe. Da kriegt man vom Riechen schon Kopfschmerzen, so nach Motto. Aber der ist so sehr milde und gefällt mir ganz gut. Ja.
Den würde ich mir wieder kaufen. Ich finde den richtig lecker. Also der ist jetzt ganz weit oben eingestiegen bei mir, wirklich. Also ich setze einen Link in die Shownotes rein, Leute. Schaut euch den mal an. Große, große Empfehlung. Den kannst du ja hier sicherlich auch kaufen oder bestellen oder so, ne?
Mit Sicherheit. Bestimmt, ja.
Ja. Bestimmt. Wirklich feines Ding. Ganz, ganz feiner Tropfen. Vielen, vielen Dank, Christian, nochmal dafür. An dieser Stelle.
Ja, gerne schön.
Nach der ganzen Zeit habe ich ihn jetzt endlich mal aufgemacht. Der wird ja Gott sei Dank nicht schlechter. Und man sieht es hier wirklich noch, produziert für UK, steht sogar drauf, ne? Also der ist eigentlich gar nicht für meine Hände hier gedacht gewesen. Aber jetzt ist er hier. War das jetzt illegal, den hierher zu schicken?
Das hättest du nicht sagen sollen, ne?
Dann kürze ich das raus. Nicht, dass du noch Einreiseverbot kriegst.
Ja. Das war's dann wohl.
Danke auch für den Podcast. War ein hoher Preis, aber er war price to pay. Er war es wert, auf jeden Fall. Liebe Leute, falls ihr jetzt erst dazuschaltet, dann wundere ich mich, wieso ihr das macht, ehrlich gesagt. Das einmal wird ja kein Fernsehsender. Aber es geht auf jeden Fall heute um UK. Wir nähern uns ein bisschen dem Thema UK, Motorrad, natürlich alles drumherum, Kultur, Menschen und Essen, Leute. Christian, wie bist du denn damit zurechtgekommen, mit der Kulinarik? Die ist ja weltberühmt eigentlich, für nicht so gut eigentlich.
Ja, mein Gott. Es ist genauso wie das Wetter. Also es ist genauso
ein schlechter Vorteil, Ruf. Ne?
Und genau, also gar nicht so schlimm. Die machen auch mehr als nur Fish and Chips im Übrigen. Da gibt es noch ein bisschen was anderes. Ja. Und es gibt auch mehr als die frittierten Mars Bars und Pizza.
Richtig.
Ich schon gedacht. Ja. Also es hat schon was, wenn du zum Beispiel an einem Sonntagnachmittag irgendwie mit Freunden, Bekannten dann sitzt und du dann irgendwie ein Roast isst, also so gedünstete Gemüse und so weiter mit Gravy und Yorkshire Puddings und so weiter. Ne?
Ja, du, Hunger.
Ja, du lächelst da schon so ein bisschen. Hier das ja.
Egal, auch wenn ich nur ein paar Tage dort bin, ich gucke immer, dass ein Sonntag dabei ist, dass ich so ein Sunday Roast bekomme. Das ist einfach Pflicht.
Ja.
Was genau ist das, Sabrina? Okay. Erzähl mal.
Im Grunde ist es so der Sonntagsbraten auf britische Art. Kann vom Rind sein, vom Schwein, vom Geflügel, das sind sie relativ offen. Die schneiden das dünner als bei uns, das sind relativ dünne Scheiben. Yorkshire Pudding ist im Grunde ein Teiggebäck aus so einer Art Muffinform raus, dass du einfach als Beilage für die Soße mit isst. Dann hast du meistens geröstete Kartoffeln dabei und eben so gedünstetes Gemüse, Karotten, Erbsen, meistens solche Sachen. Und Gravy ist halt so eine relativ herzhafte, dickere Soße dazu. Und es ist einfach lecker.
Ja. Das glaube ich dir erstmal voll und ganz, Christian, auf jeden Fall. Ich meine, guck mal, die Leute, die ihr von Deutschland erzählt, was ist denn typisch deutsche Küche? Da kommt ja auch so deftiger Kram raus, der jetzt uns gar nicht im Ganzen repräsentiert und so. Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht in den Niederlanden übrigens, ne? Als ich, meine Mutter war da mal, die hatte mal einen Freund aus den Niederlanden und ich hatte da mal so ein bisschen mehr Connection hin. Und da habe ich erst mitbekommen, dass das eben natürlich auch mehr ist als Kibbeling und frittierte dies, das und so, ne? Also im Gegenteil, die kochen mega viel mit Gemüse und frisch und so und sehr nice, das wird da ja wahrscheinlich auch so sein. Aber komischerweise haben die wirklich einen schlechten Ruf, ne? Auf jeden Fall.
Ich verstehe es nicht, man kann in Pubs so geil essen, egal ob es jetzt einfach mal so als Snack für zwischendurch so Eggs, Ham and Cheese, Chips ist, was ich total geil finde, also einfach so dickere Schinkenscheiben, warm gemacht mit Ei
das
drauf
auch deftig,
und Pommes dazu. oder mein persönliches Lieblingsessen, Steak and Peppercorn Sauce. Liebe ich über alles.
Was ich immer geil fand, zum Beispiel als ich in Irland war, sind diese ganzen Eintopfgerichte, das fand ich immer mega. So dieses Stew-Zeug und so. Mega. Das können die wirklich gut, ja. Wie findest du das Bier da, Christian? Hast du dich verliebt?
Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich war vor gar nicht allzu langer Zeit, wie du ja weißt, auch in England.
Ja, ja,
und,
genau.
Das war richtig toll, mal wieder in den Pub zu gehen und auch englisches Bier zu trinken. Ja, genau. Also habe ich tatsächlich auch, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas Lokales, ein lokales Ale habe ich gehabt. Mhm. Das ist ja auch ganz nett, dass man das alles ein bisschen lokaler auch hat. Und da kommt man
je nachdem, so ein englisches Bier. Wer da gar nichts von weiß, Leute, also ich kenne das wirklich so, die werden ja irgendwie so komisch gepumpt im Pub, oder? Und dann wird oben immer der Schaum mit so einer Kelle so weggemacht. Oder? Also habe ich das, so kenne ich das noch, so Stoutbier und so, weißt du? In die Richtung.
Bei manchen tatsächlich ja, aber grundsätzlich, es wird ja gepumpt, weil die kein CO2 mit drin haben in den
genau.
In
das, den ist, das machen die halt nicht, ne? Das ist gegen deren Philosophie, so, ja. Sabrina, was ist dein Favorite so? Ist das Tribute oder?
Nee, ein Cotswold Ale eigentlich. Oder
Cotswold?
Cotswold, das ist aus dieser Gegend, okay. Wo ich eben da immer ganz gern bin.
Ah, ja, ja, okay.
Oder was man häufiger bekommt, ist ein Campton Pale Ale oder ein Atlantic Pale Ale. Das kriegt man auch relativ häufig im ganzen Land.
Also ich finde, wenn wir schon darüber sprechen, ich finde halt diese ganze Pubkultur einfach mega geil. Ne? Also das holt mich super ab. Wir haben das ja, also hier in Deutschland gibt's ja kaum so englische Pubs. Das sind ja meistens irische Pubs. Also da gibt's ja alles Mögliche. Wir haben in Bremen mindestens 4, die ich kenne und so. Aber so englische Pubs, die ja mindestens die gleiche Kultur, also so genau so eine Historie haben und so, selten. Ich kenne einen in Bremen, witzigerweise. Den kennst du schon auch, Christian, da irgendwo in der Innenstadt. Ich weiß aber gerade gar nicht, wie der heißt, ehrlich gesagt. Der so ein englischer Pub ist und das auf Fahnen schreibt. Das hat einfach was mit Marketing zu tun, glaube ich, oder? Das ist genau das Gleiche wie, ich kenne zum Beispiel jemanden von Sri Lanka und die haben ein indisches Restaurant aufgemacht. Warum? Ich habe gefragt, warum macht ihr das denn? Ne? Also, ja, da können die Deutschen mehr mit anfangen. So, ich glaube, es geht mehr so in diese Richtung. Ja. Naja. Wenn ich jetzt, zurück zum Thema Motorrad, das soll ja auch mal eine Rolle spielen, ne? Wenn ich jetzt nach UK fahren würde mit dem Motorrad, ne? Was würdet ihr favorisieren? Würdet ihr zum Beispiel also man muss ja irgendwie mit dem Wasser dealen, ne? Würdet ihr eher mit der Fähre, so Richtung Rotterdam kann man ja zum Beispiel machen und so, oder würdet ihr klassisch den Tunnel nehmen? Was sind eure Erfahrungen?
Also, ich habe öfter den Tunnel genommen, einfach weil ich gesagt habe, schnell drüben sein und dann kannst du da Zeit verbringen. Also, wie schnell
von
du da
Calais
bist.
Calais ist so. Der, glaube ich, ne?
Folkestone, Calais.
Ja, genau, genau. Aber du bist ja wahrscheinlich mit Motorrad gar nicht wirklich oft darüber oder gar nicht eigentlich wahrscheinlich.
Ich
ne?
bin
du
öfter auch mal nach Festland Europa
gefahren. Ach doch, okay. Ja. Okay, cool. Ja. Sabrina?
Ich meide den Tunnel, weil der einfach für Einwohner Großbritanniens günstiger ist und für Frankreich.
Diskriminierung!
Ja. Für die ist es günstiger, für alle anderen Nationalitäten ist es ein bisschen teurer und dann ist es mir einfach zu teuer. Dann lege ich gern diese eine Stunde mehr Fahrzeit drauf und nehme einfach die Fähre Calais-Dover. Die fährt so 1,5-2 Stunden oder man kann auch, wie heißt es denn, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, mit D, kurz neben Calais.
Keine Ahnung.
Dünkirchen
bekannt aus Filmen von, genau. Von Christopher Nolan, ja. Ah, ja, verstehe.
Das ist so, ich habe auch von Hoek van Holland nach Harwich bin ich auch schon, also einmal hin und einmal zurückgefahren. Ist man aber halt 6 Stunden unterwegs und hat sich von der Fahrzeit relativ wenig gespart. Der einzige Nachteil finde ich, wenn man in Folkestone oder Dover ankommt, ist, dass man die M25 nehmen muss und die ist, also egal zu welcher Uhrzeit du sie fährst, die hat immer Stau.
Ja, das ist ein Abenteuer, ja.
Die ist immer scheiße.
Also ich bin auch schon mal von Rotterdam mit der Fähre nach York gefahren. Das fand ich super angenehm, muss ich sagen, weil die über Nacht lief, ne? Gehst abends da, hast eine Kabine gemietet, pennst da ein, wachst morgens auf und kannst da direkt losfahren, verlierst im Prinzip keine Zeit. Wie lange fährt man durch den Tunnel? Wie lange dauert das?
Das geht relativ schnell. Ich glaube, innerhalb von 40 Minuten bist du da durch.
Ah, really? So schnell? Ach, so krass. Ja. Okay.
Du merkst das noch nicht mal richtig, wenn die anfährt. Wenn du da nicht aus dem Fenster guckst, merkst du das noch nicht mal. Du musst ja auch nicht aussteigen oder so. Ne? Also wenn du im Auto sitzt, ist es noch anders. Also das Motorrad setzt sich dann neben dem Motorrad. Ne?
Aber da darf ja nicht so richtig drüber nachdenken, was da gerade eigentlich passiert. Ne? Dass man da unter Meer lang fährt im Prinzip, unter dem Channel lang fährt.
Ja gut, wenn einem das Angst macht. Ne? Ja.
Ja, das ist schon crazy. Ja, ja. Verstehe ich. Jetzt müssen wir mal drüber reden, Christian, über deine Motorradbiografie dort. Ne? Ich weiß, dass du die GS hattest. Womit hast du angefangen da?
Also ich hatte tatsächlich auf der Straße angefangen erstmal. Da hatte ich eine R1100 RT, also sowas, was man noch als Polizeimotorrad.
Der Deutsche hat sich gleich ein deutsches Motorrad geholt, ne? Ja,
selbstverständlich, ganz klar.
Freilich.
Ja, die waren eigentlich auch, die gingen auch zu einem guten Preis noch und so weiter. Also von daher, das war genau das gute Einsteigermodell. Und dann hatte ich dann tatsächlich auf eine GS dann umgesattelt. Genau, richtig, ja.
Und war das, weil du Offroad-Ambitionen hattest oder dachtest du einfach, das ist ein auch super das. Allround-Bike? Ja.
Genau, also ein super Allroundbike. Ich habe ja tatsächlich jeden Tag mit dem Motorrad bin ich da gefahren zur Arbeit, ne? Also auch das ganze Jahr durch. Und dann hatte ich dann auch ein bisschen Ambition, Offroad zu machen und bin dann auch, eben weil es die Nähe so angeboten hat, da in die BMW Offroad School gegangen. Hatte dann zwei Kurse da auch gemacht und bin dann...
Ja, erzähl mal, bei wem du warst. Ja, das ist ja spannend.
Hier, dem Simon Pavey, ja, ja, klar.
Ja, genau. Den kennt man, ey. Also das ist ja, ich würde sagen, das ist eine Dakar-Legende, ehrlich gesagt. So, der hat ja zum Beispiel auch, ich habe Bücher von dem auch gelesen und so, aber der war ja zum Beispiel bei Race to Dakar dabei mit Charlie Borman und so, ne? Also mir auf jeden Fall ein super Begriff und so, richtig cool. Aber was ich ja spannend finde, ist, Christian, du hast erzählt, du bist Fahranfänger gewesen, du hast einen Führerschein da gemacht. Kleiner Funfact an der Stelle, fällt mir übrigens gerade ein, die Motorräder dort haben, meine ich, einen anderen Scheinwerfer, weil der wegen Linksverkehr, stimmt das? Ich glaube schon.
Ja, der ist eigentlich ein bisschen anders ausgerechnet, aber um ehrlich zu sein.
Ich bin mir ganz sicher, dass mein Dad eine importiert hat mal und da musste der einen anderen Scheinwerfer kaufen.
Wirklich? Ja, ich hatte auch darüber nachgedacht, meine mitzunehmen nach Deutschland, wäre aber von den Importkosten zu teuer gewesen. Oder beziehungsweise wäre machbar gewesen, glaube ich, aber um ehrlich zu sein, hatte ich keine Lust, mich darum zu kümmern, dann habe ich es einfach verkauft. Also genau, aber ich glaube, die Ausrichtung ist gar nicht mal so anders, um ehrlich zu sein.
Vielleicht ist es auch nicht bei jedem Motorrad so, aber ich bin mir ganz sicher, dass das bei dem so war. Du schüttelst den Kopf, Sabrina, du hast davon noch nie was gehört.
Ich habe noch nie erlebt, dass auch verlangt wurde, wie bei den Autos, muss man die entweder abkleben oder umstellen bei neueren Autos, Scheinwerfer. Habe ich bei einem Motorrad noch nie erlebt, dass da irgendwie was verlangt wurde oder dass ich irgendwie den Straßenverkehr gestört hätte mit meinen europäischen Scheinwerfern.
Ja, stimmt eigentlich auch. Ne? Also ich meine, letztendlich leuchtest du nur deine Spur aus so ein bisschen. Ne? Und als Motorradfahrer gehst du ja sowohl links als auch rechts um die Ecke. Ne?
Stimmt. Ja. War das für dich denn dann komisch, wenn du mal nach Deutschland das erstmal rübergefahren bist? In Deutschland oder Frankreich oder so?
Nö, auch nicht, überhaupt nicht. Also, nö, alles entspannt, alles easy. Ja. Das war alles entspannt.
Und bei dir war es ja dann so, dass du irgendwann gesagt hast, ey, ich würde ganz gerne mit dem Offroad fahren, ein bisschen mehr was machen und so. Da hast du erzählt, warst du in der BMW School, in der Offroad School und so weiter. Ja, ja. Wir haben ja schon mal drüber geredet, ne? Aber das wissen ja nicht mehr alle, die hier zuhören wahrscheinlich. Wie waren da deine Erfahrungen und so? Das Ding ist ja wirklich bei hier. Dings sind sie auch da, bei Long Way Round, glaube ich. Da üben sie da die ganze Zeit in dem Park und so. Das ist ein bisschen Legende, das Ding, für mich auf jeden Fall. Wie war das für dich?
Ja, es war halt, wie gesagt, direkt um die Ecke, um ehrlich zu sein, von wo wir gewohnt haben. Das war eine Stunde entfernt, von daher war das eigentlich recht nah. Ist auch eine richtige, ich hatte selber Simon Pevy nicht als Instructor, ne? Also das heißt, da war Jennifer Huntley hatte ich als Instructor beim ersten Mal und beim zweiten Mal tatsächlich Simon und Pevy dann. Aber und seinen Sohn auch, Larwin, hatte ich auch. Der ist auch super nett übrigens. Genau, und das läuft dann halt so ab, wie, glaube ich, bei jeder anderen Offroad-School tatsächlich auch, ne? Also dass du erstmal dein Motorrad gestellt bekommst, dann hast du auch relativ wenig Berührungsängste, das auch mal fallen zu lassen, weil es ja nicht dein eigenes, kann man ja mal machen. Und also die Gegend, also dieses Gelände ist riesig groß und hat auch alles das, was man vielleicht so als Einstieg sich wünschen würde, relativ leichtes Offroad, wo einfach nur mit ein bisschen Schotter bis hin zu Schlamm und Schlammhänge und so weiter, wo man dann halt auch ein bisschen sich gerade beim zweiten Kurs so ein bisschen konzentrieren muss, wenn man dann die Wege halt durchfährt. Aber hier so so Furchen und so weiter, wenn man so Furchen entlang fährt und auch wieder da rauskommen muss und so weiter. Es bringt einem sehr viel Selbstvertrauen, um ehrlich zu sein. Ja.
Wir haben ja auch eben ein bisschen drüber. Ja, auf jeden Fall. Gehe ich 100% mit. Wir haben ja eben ein bisschen drüber gesprochen, Kultur, Motorrad, dass das ein Riesenthema ist für die UKler. Wie ist das im ganzen Offroad-Bereich und so? Sabrina, hast du davon mal was mitbekommen? So, war das ein Thema für dich, wenn du da warst? Weil du hast gesagt, die haben alle so ein Fable für Supersportler und so. Und
Offroad ist da riesig.
Okay.
Richtig riesig. Also der Begründer des TED kommt ja auch aus Wales.
Ja.
Entsprechend hat natürlich Wales einen herausragenden TED. Also nicht nur, wie viel es da an Tracks gibt, sondern auch, was da an POIs noch mit hinterlegt ist, von Tankstellen, Pubs, wo man zum Mittagessen gehen kann, irgendwas für Übernachtungen. Der TED in Wales ist tatsächlich so gut ausgebaut, dass man auch, wenn man mit der CB 500 dort unterwegs ist, quasi es nicht schafft, nicht aus Versehen auf dem TED zu landen und sich festzufahren. Das könnte möglicherweise anwesenden Menschen mal passiert sein. In der Nähe von Snowdonia, da ist das, da kommst du fast nicht mehr drum rum. Also es ist dort schon auch, es hat einen riesigen Stellenwert, auch wenn man sich das ABR Festival anschaut, was, glaube ich, ein ganz guter Begriff ist, das Adventure Bike Rider Festival. Das ist, glaube ich, ist das nicht sogar das größte Motorradfestival überhaupt oder irgendwie sowas? Das ist, auf jeden Fall hat es irgendeinen Rekord, das ist riesig. Und ist eben auf Adventure Biker ausgelegt, mit, was weiß ich, wie viel, also unglaublich viel Tracks für Testfahrten und zum Selbstfahren. Der Stellenwert dort im Vergleich, auch was erlaubt ist, wenn man jetzt mal Schottland ausklammert. In Schottland ist das Offroad-Fahren nicht so erlaubt wie in England und Wales.
Obwohl die ja sonst schon mit Jedermanns Recht und Camping und so entspannt sind, ne, muss man sagen.
Nein. Es gibt kein Jedermannsrecht.
In Schottland? Nein. Ist das nicht so?
Ich dachte schon.
Sie sind, soweit ich das weiß, es ist kein richtiges Jedermannsrecht, wie man es aus Skandinavien kennt, sondern es wird nur liberaler gehandhabt.
Okay.
Aber es gibt, also in England und Wales ist das Wegerecht quasi so gehandhabt, was nicht verboten ist, ist legal. Egal, ob es Privatgrund ist oder ob es öffentlich ist, wenn kein Verbotsschild dran steht, darfst du es fahren.
Vielleicht habe ich auch, vielleicht habe ich einfach das irgendwo gelesen, dass das einfach so mit vielen so interpretiert wird, das kann ja sein. Aber ich war, also auf jeden Fall kannst du mit dem Wohnmobil da überall so stehen und so, da sind die sind da auch.
Aber in Schottland ist das Wegerecht eben genau umgekehrt zu England und Wales, da ist, was nicht explizit erlaubt ist, verboten. Das heißt, auf Privatgrund und es ist alles irgendwie Privatgrund, darfst du nicht fahren. Und wenn du von dem Grundbesitzer nicht die Erlaubnis bekommst, darfst du nicht drauf. Und deswegen geht da eigentlich nichts, was nicht asphaltiert ist. Man sieht auch richtig schön, dass der TED einfach an der Grenze endet.
Ja, das aufhört. Ja, genau, das stimmt.
Ey, aber dann kann man ja wirklich festhalten, UK ist echt mit Motorrad schon verwachsen. Ne? Das ist also da in allen Bereichen so. Durchzieht das irgendwie. Ist ja auch...
Ja? Die sind auch sehr gut organisiert, ne? Also zum Beispiel ist nicht nur der TED, sondern auch TRF, also Trail Rider Fellowship.
Kannst du dazu ein bisschen was sagen noch, Christian? Weil du steckst ja ein bisschen drin da in dem Thema.
Ja, ich war da auch ein bisschen Mitglied. Also nachdem die Offroad School da war, hatten die mich da auch noch darauf hingewiesen, dass es diese Vereinigung gibt. Und der bin ich dann auch beigetreten. Letztendlich läuft das so, dass du quasi, ja, sag ich mal, so eine Art Stammtisch hast, da trifft man sich dann und so weiter und plant dann auch die bevorstehenden, sag ich mal, Events am Wochenende oder sowas. Genau, und es gibt dann meistens dann so Ausritte, eigentlich fast jedes Wochenende oder zweimal die Woche sogar, wo du dann quasi, je nachdem, mit welchem Motorrad du unterwegs sein möchtest, dann so eine Strecke abgefahren wird. Genau, und das wird dann auch meistens so geregelt, dass die mit der Polizei zusammenarbeiten oder mit dem lokalen Förster da.
Was ja schon mal richtig cool ist, oder?
Du fährst dann entlang und dann ist ja auch, man fühlt sich dann auch ein bisschen abgesegnet, sag ich mal, dass man nicht so das Gefühl hat, oh, ich tue hier was Unerlaubtes oder so. Genau, und du gehst dann auch hin, wenn da irgendwie ein Baum umgefallen ist, nach dem letzten Sturm, der Förster oder je nachdem, wer sich darum kümmert, der fährt ja auch nicht jeden Tag die Strecke ab, ne? Und dann kannst du das melden und so weiter. Also die profitieren auch davon, dass du da mit der Mopete da ein bisschen rumfährst.
Was für eine geile Idee das ist, ne? Da so eine Symbiose zu schaffen irgendwie. Ey, mach doch was Gutes. Und das schafft ja wahrscheinlich, und das finde ich richtig gut, denke ich gerade so im Hintergrund, das schafft ja auch ein ganz anderes Verhältnis zu der Natur dort und den Gegebenheiten, ne? Weil wenn das so läuft, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit gering, dass ich irgendwie auf so eine komische Trottelidee komme, um da alles umzuflügen und so, ne, totalen Randale zu machen und so.
Ja. Also ich denke mal schon, dass da Wert drauf gelegt wird, dass du da legale Strecken fahren darfst und davon gibt es ja auch wirklich genug. Nicht nur der TED, also die Strecken des TEDs, sondern aber auch der TRF, der hat ja seine eigenen Strecken und so weiter, die noch anders gestrickt sind, je nachdem vom Schwierigkeitsgrad auch abhängig sein kann. Ne? Also von daher, ja, sind die da sehr gut organisiert, auf jeden Fall. Und wie du schon sagtest, sehr gut integriert auch mit den Leuten.
Und es ist wie so, man zahlt da auch so einen Beitrag und so, wie so ein Verein ist das im Prinzip.
Ja, aber das ist, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Betrag, aber es war unter 100 Pfund als Jahresbeitrag. Also das ist, lass es 60 Pfund gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht genau. Aber du kriegst dann auch einen tollen Aufkleber dafür und einmal im Jahr kriegst du ein tolles Heft.
Du für einen Aufkleber und ein Heft, da mache ich so einiges.
Ja, siehst du mal. Ja, also von daher. Und du kriegst dann auch wirklich viel geboten. Also du lernst dann auch Leute kennen und es ist dann nicht nur so, dass du dann am Wochenende da rumfahren kannst. Man trifft sich vielleicht unter der Woche nach der Arbeit oder was auch immer und fährt dann nochmal eine kleine Strecke. Also das ist recht entspannt.
Viele, viele spitzen schon die Ohren. Du hast ein paar Mal heute schon Trans-Euro Trail erwähnt, den TED. Sag mal dazu was. Ich weiß noch, du hast letztes Mal gesagt, als wir darüber gesprochen haben, Howie, das auf jeden Fall mit der Großen ist das schon sportlich gewesen alles, ne? Das war nicht mal so eben wie hier bei Bremen, der TED.
Also ich hatte den großen Vorteil, ich hatte einen Einstiegspunkt fast direkt vor der Haustür, so 10 Minuten entfernt. Das heißt, also ich habe das eigentlich so manchmal mit dem Arbeitsweg verbunden, so gesagt, hey, ich komme heute ein bisschen später nach Hause, ich fahre noch mal ein bisschen hier vorbei. Allerdings ist das jetzt nicht so der Teil gewesen, nicht so wirklich, dass das jetzt irgendwie super schwer gewesen wäre. Ne? Es ging halt mehr so einfach darum, ein bisschen in der Botanik ein bisschen nett rumzufahren. Klar, ein bisschen gerappelt hat, weil da irgendwie ein paar lose Steine waren oder was auch immer. Ne? Aber es war jetzt nicht super technisch anspruchsvoll. Ist ja dann auch immer so eine Sache, wenn du alleine irgendwo herfährst. Ist ja wahrscheinlich auch nicht so toll. Ne? Aber genau, du hast halt schon anspruchsvolle Teilstrecken, je nachdem, wo du herfährst. Ne? Also vielleicht auch nicht unbedingt immer mit einer dicken BMW geeignet. Um ehrlich zu sein. Aber vielleicht mit deinem Können wirst du dann darüber gleiten.
Ja, natürlich. Da ich ja der beste Fahrer von allen bin. Ich nehme das sehr ernst und ich bin immer sehr dankbar, wenn Leute wie du, die wirklich vor Ort waren und das einstellen, dann sehr ehrlich auch sagen, so unterschätzt das mal nicht. Das ist schon wirklich heavy und das wäre vielleicht mit einem leichteren Motorrad irgendwie besser. Sabrina, hast du denn, kanntest du irgendwas davon? Also von dem Verein zum Beispiel, hast du schon mal was gehört?
Ja, auf jeden Fall, klar. Mhm. Es gibt aber, finde ich, schweift es ganz leicht ab von diesem Offroading, aber weil du gerade die Symbiosen erwähnt
ja.
hattest.
Ja, macht also ja gar nichts, erzähl mal.
Die Zivilbevölkerung, sag ich mal, mit den Motorradfahrern quasi einhergehen. Es gibt da so viele coole Organisationen wie die Bloodbiker zum Beispiel, die für Bluttransfusionen quasi, das Blut auf Motorrädern möglichst schnell dann von A nach B bringen, wo es eben benötigt wird.
Ja. Da habe ich ja noch nicht von gehört. Richtig cool. Ich kenne sowas hier, ich habe mal ein Doku gesehen über Afrika, wo das ist, also mit Impfung und so, dass es das auch gibt da.
Genau, und dann gibt's auch wirklich, was ich cool fand, es gibt eine Ausbildung dort, die man als jeder Motorradfahrer quasi machen kann, um anderen Motorradfahrern, die irgendwie mit mentaler Gesundheit strugglen, quasi durch das Motorradfahren wieder auf die Beine zu helfen.
Ja.
Und solche Organisationen finde ich einfach unglaublich cool. Und da merkt man einfach auch, dass das Motorradfahren dort einen ganz anderen Stellenwert hat.
Hm. Du hast ja auch schon ein paar Mal erzählt von der, wie heißt sie denn nochmal? WW-Dingsbums.
WRWR.
Ja, genau. So ein ungünstiges Akronym, finde ich. Hat das nicht auch seinen Ursprung in UK, die ganze Nummer?
Genau. Die Gründerin quasi oder diejenige, die das ins Leben gerufen hatte, die Hayley, hat zu der Zeit in der Nähe von Liverpool tatsächlich gelebt. Jetzt ist sie, glaube ich, nach Wales gezogen. Mhm. Und die hat eben diese Motorrad-Staffelfahrt für Frauen ins Leben gerufen, die einmal um die Welt ging in einem Jahr.
Ja, mega. Wenn ihr beiden jetzt schon so ein bisschen Erfahrung damit habt, Christian nun vor allem da gelebt und so, wenn ich jetzt jemand bin, der einen Urlaub plant, ne? Haut doch mal ein bisschen Insider raus, ne? Die Leute hören ja deswegen vor allem auch zu und würden gerne ein bisschen wissen, so, können die von eurer Expertise ein bisschen profitieren? Das ist ja auch ganz spannend, weil ihr beiden ja aus verschiedenen Gründen im Land wart und verschiedene auch Dinge dort Ziele hattet und so. Christian, was würdest du denn sagen, wenn ich zum Beispiel dorthin fahre, um auch ein bisschen Offroad zu fahren und so? Was würdest du empfehlen von dem, was du so kennst, auch vom Hörensagen von Leuten, die du dort persönlich kennst oder kanntest?
Also zwei Sachen tatsächlich. Also der erste ist, man kann die lokalen TRF-Gruppen kontaktieren. Die sind mit Sicherheit.
Echt ein guter Tipp, ja.
Ja, die sind mit Sicherheit, die sind lokal organisiert, ne? Also das heißt, also es gibt unterschiedliche Vereine. Also ich war zum Beispiel in South Wales mit drin, in dem Bereich. Aber du kannst, ich glaube, die sind in Facebook sehr organisiert. Gut, muss man sich ein bisschen auseinandersetzen, wo man hin möchte und die entsprechende Gruppe dann kontaktieren. Das ist die eine Sache. Und ich glaube auch, da wird sich dann immer einer finden, der super bereit ist, dich da rumzuführen und dann sagst du halt im Vorfeld, hey, ich habe dies und das als eine Erfahrung und dann würde der wahrscheinlich aus seinem eigenen Portfolio eine entsprechende Strecke dir zusammenstellen, mit Sicherheit. Und vielleicht sogar mit dir auch mitfahren. Ja, genau. Und zweite ist, wenn du da ein bisschen organisierter hinkommst, es gibt zum Beispiel Rallyes. Kielder 500 ist zum Beispiel eine, oder in die Wales 500 ist auch eine andere Rallye, wo du tatsächlich Roadbook fahren kannst. Also das ist quasi über zwei Tage. Aber die Sache ist nicht auf Geschwindigkeit getrimmt, sondern du musst das halt, das geht so über Präzision. Das heißt also, du kannst, du fährst ja nach einem Roadbook und je weniger du dich verfährst, desto weniger Kilometer Abweichung bekommst du und
das ist mega
dementsprechend
cool.
Gehst dann in der Wertung weiter nach oben. Ne? Also das ist dann quasi komplett entschleunigt sozusagen. Ne? Und ich glaube, das Terrain ist auch jetzt nicht unbedingt so schwierig. Es geht da wirklich mehr so in der Natur zu sein und ein bisschen eine gute Zeit zu haben und mit den anderen Leuten einfach ein bisschen eine gute Zeit zu verbringen. Ja, genau.
Also Megatipp, den man auch, glaube ich, so einfach gar nicht findet und bekommt. Mega cool.
Und ich gucke mal eben kurz nach. Die sind rallymoto.co.uk ist die Webseite. Und da findest du diese Events, glaube ich. Ich habe gerade mal eben kurz nachgeguckt.
Und da gerade in der Gegend, wo du gelebt hast, ne, sind denn da auch jetzt vielleicht auch on-road irgendwie Ecken, wo du sagst, da müsst ihr eure Tour vorbeiplanen oder durchplanen oder so. Es gibt ja diesen großen National Park Bereich da auf jeden Fall, da darf man glaube ich nicht durchfahren.
In Wales. Welchen meinst du? Das sind Brecon Beacons meinst du jetzt oder was meinst du? Jetzt?
Ich glaube ja.
Brecon Beacon kannst du durchfahren, das ist okay. Das ist okay. Also natürlich Straßen würde ich dir vor also raten. Ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt groß Offroad fährt, einfach um auch ein bisschen das Naturschutzgebiet ein bisschen zu wahren. Aber es ist schon nett, da zu fahren. Das war auch immer so eine schöne Sonntagsmorgensrunde, dass wenn ich dann in Newport losgefahren bin, nach Abergavenny, dann über Brecon, und dann gibt's bei Llandelo gibt's dann so eine kleine Abzweigung, da ist dann, das nennt sich die Top Gear Road, da macht dann immer Top Gear die tollen Aufnahmen.
Ach, geil.
Die sperren dann die Straße und da fährst du dann entlang. Also das ist schon eine ganz tolle
geile Kurvenstrecke wahrscheinlich, ne?
Ja, doch, auf jeden Fall. Und da fährst du noch einmal quasi um die Brecons rum. Ne?
Mega. Und dann wahrscheinlich dann so immer wieder siehst du auch Wasser und so zwischendurch, ne? Ich stell mir das total schicki vor. Da
Wasser? Ja, so Seen halt mit Sicherheit, ne? Ganz klar. Du hast in den, also jetzt auch unabhängig vom Motorrad, in den Brecon Beacons gibt es mehrere Wasserfälle, da kannst du halt stoppen, das ist auch ganz toll. Kannst dann hinter den Wasserfällen herlaufen und so weiter. Ist sehr idyllisch, kann man mal machen, ja. Und dann kannst du natürlich bei in Pandaren mal anhalten und dir einen Whisky kaufen, ganz klar.
Die kann ich sehr empfehlen, ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja.
Oder man fährt ganz in den Norden, in den Ort, wo die Soße herkommt. Das ist ja auch nicht so weit weg, habe ich gesehen.
Was meinst du, Worcester?
Oder Worcester! Ich wollte hören, wie du es aussprichst. Das weiß ja immer kein Deutscher, wie man das ausspricht. Ja. Ja.
Worcester. Worcester.
Ja, genau, den Witz musste ich jetzt leider nochmal bringen. Ja, mega geil. Vielen Dank für die Tipps. Ne? Also ich meine, wenn man sich die Karte anguckt, von Wales auch und so, da sind ja viele Bereiche gekennzeichnet so als National Landscape.
Eine Sache ist noch die, das ist so ein bisschen mittig von Wales. Aberystwyth ist dann so der die Küstenstadt. Da geht dann auch ein Teilstück der Tet auch entlang und dort in dem Bereich hast du auch sehr viel, was du an Offroad fahren kannst.
Ja, cool.
Abgesehen vom Tet, da auf jeden Fall ein sehr schönes Örtchen auf jeden Fall. Ja.
Also überhaupt finde ich Aberystwyth als Basis, egal ob man jetzt Onroad oder Offroad fahren will, unglaublich geil, weil du hast eine Ortschaft, in der du Supermärkte hast, Restaurants, du kannst dich wirklich, also du hast alles, was du brauchst. Für mich immer relativ wichtig Waschsalons, weil ich dann natürlich zwischendurch mal meine Wäsche machen muss. Und ich nehme dann gerade in UK, kriegst du halt überall diese Waschsalons, oft auch an Tankstellen. Da wasche ich nicht mit der Hand im Waschbecken. Und von Aberystwyth aus, du bist relativ schnell auch in Snowdonia, was wunderschön ist. Also kann ich uneingeschränkt empfehlen, die Gegend. Auch gerade, wenn du dann nach Devil's Bridge oder sowas fährst, ist es einfach schön.
Sabrina, gibt es denn sonst noch so Dinge, die du bestätigen könntest oder vor allem natürlich noch ergänzen könntest, wo du sagst, Mann, da bin ich durch einen Zufall mal hingeraten oder da war ich halt schon 1000 Mal aus Gründen oder so, die du Leuten ans Herz legen würdest? Auf jeden Fall also mitnehmen.
Ich habe jetzt die Cotswolds einfach oft genug erwähnt. Ich finde die absolut underrated. Da muss man aber, wenn man feste Unterkunft möchte, einfach ein paar Pfund mehr in die Hand nehmen. Das muss man wissen.
Ja, ja, ja.
Ansonsten mag ich den Norden von Wales relativ gern.
Ja.
Und ich finde tatsächlich auch, jeder spricht immer von Cornwall, und ich finde aber, dass Devon gnadenlos unterschätzt ist. Das liegt noch so quasi, wenn man so diesen südwestlichen Zipfel von England nimmt, bevor Cornwall beginnt, kommt Devon. Und ich finde auch das eine wirklich herausragende Gegend. Wenn wir jetzt aber on-road bleiben wollen und wir nicht unbedingt in der Haupturlaubssaison fahren, weil dann will man da nicht hin, Schottland. Dann ist Schottland einfach wunderschön. Ich bin's Ende September gefahren und fand's Hammer. Aber man sollte sich da halt dann mehr Zeit nehmen und nicht das Ganze versuchen, in einer Woche runterzureisen.
Ja, ich habe zu wenig Zeit gehabt damals, auf jeden Fall. Ich habe zu wenig Zeit gehabt. Also ich bin einmal eine Rundtour komplett um Schottland rumgemacht. Und manche Teile waren halt auch nicht so schön. Da hätte ich mich viel lieber länger in den richtig schönen Teilen aufgehalten. Also Ich zum Beispiel fand, also auf jeden Fall die ganze Westküste fand ich mega nice, muss ich sagen. Und sich Zeit nehmen, auch auf die Inseln mal zu fahren, zum Teil jedenfalls. Das lohnt sich total. Ich war allein auf einer, das fand ich so, so cool. Und ich war mal, ist mir gerade noch eingefallen, in Torquay. Sagt euch das was? Das ist im Südwesten auch. Ja, genau, da war ich mal. Da war ich mal zum Schüleraustausch damals, das ist schon ein bisschen her, so Abi rum. Und ich erinnere mich dran, das ist ganz crazy gewesen, weil da der, irgendwie läuft der Golfstrom da so günstig lang und die haben relativ warmes Wasser, da gab es auch Delfine und so, ganz crazy.
Da wird auch relativ viel gesurft.
Ja, genau.
Wassersportler, ja.
Das ist wirklich crazy, der Ort.
Ja, also die gesamte Südküste so von dem Bereich aus bis hin nach Poole oder Bournemouth, die Gegend ist auch noch sehr warm, ja.
Ja, cool, okay. Ja, das sind so Sachen, die man England oder UK gar nicht so zuschreibt. Das ist irgendwie super spannend. Deswegen lohnt es sich da, glaube ich, auch einen zweiten Blick drauf zu werfen. Wie viel Zeit nehmen wir uns für so einen Trip? Das finde ich auch noch wichtig. Wir haben eben beide gesagt, du hast gesagt, das darf man nicht unterschätzen, wie viel Zeit man braucht. Oder man muss die Tour entsprechend planen. Ich habe mich damals komplett verschätzt, also mit Schottland komplett verschätzt. Ich würde sagen, so 3 Wochen ist absolut mindestens, wenn du wirklich das Land durchreisen willst. Oder nimm dir halt eine Gegend vor, ne, in der du dich aufhältst. So.
Und genau, also wenn du wirklich ein Ziel hast, du weißt jetzt, ich will den Südwesten machen, dann kannst du das auch in 2 Wochen ohne Probleme machen, weil du machst eine fixe Anreise, lässt dir auf der Anreise nicht viel Zeit, auf der Heimreise auch nicht und guckst dir nur diese Gegend an. Aber wenn du wirklich, so wie ich 2022, einen Überblick kriegen willst, waren 3,5 Wochen schon sehr knapp.
Mhm. Ja, ja. Und wir reden noch nicht mal über die Isle of Man.
Nee. Also das ist wirklich nur Festland.
Ja. Also
Festland, die Hauptinsel quasi.
Ja. Christian, warst du da mal, Isle of Man?
Isle of Man war ich nicht. Meine Frau war da mal, ja, hat sich das Motorradrennen angeschaut. Aber da war sie noch jünger, ja, genau.
Deswegen bist du mit der zusammengekommen, weil die auf Motorrad-Racing-Mäuse steht. Verstehe.
Ja, okay. Bin ich allerdings der Falsche gewesen, ne?
Oh, das ist so ein Lebenstraum, dass ich da mal hinkommen würde. Aber das Rennen liegt auf jeden Fall mal komplett konträr so zu meinen Urlaubsmöglichkeiten. Das ist leider sehr, sehr blöd. Aber es ist halt eine Legende, das muss ich da mal. Aber ich habe ja von Leuten schon gehört, wenn du da so hinfährst, da ist halt nichts, ne? Ist halt super, super ausgestorben alles. Und das ist nur immer, wenn da was los ist, dann platzt alles aus allen Nähten so. Aber ey, ich meine, auch Irland, ne, ist wahrscheinlich einfach nochmal so ein Ding für sich, dass du da so viel Zeit auch verbringen könntest. Da muss man halt auch immer erst hinkommen mit dem Bike, das ist halt auch so ein Ding, ne. Ja. Naja, und vor allen Dingen, was ich eben noch sagen wollte, ist so Stichwort, nimm Plan Zeit ein. Es lohnt sich natürlich in diesen ganzen schönen Gegenden auch mal ein Off-Day zu machen. Sich die Zeit zu nehmen. So mal einen Tag vielleicht sagen, heute mal kein oder nur einen halben Tag Motorrad fahren oder so. Mal ein bisschen wandern gehen oder so. Ich glaube, das lohnt sich an so vielen Stellen. Oder halt Kultur genießen. In den Pub gehen oder so. Stadt angucken.
Ja, absolut.
Ich habe mal eine... erzähl.
Ja, ich würde eine Sache vielleicht noch ansprechen wollen, auch wenn das jetzt ein etwas negativerer Punkt ist, aber ich denke, wenn man mit dem Motorrad nach UK fährt, sollte man sich darauf vorbereiten, dass die Motorraddiebstähle dort relativ zugenommen haben, also relativ viel sind. Also ein Kumpel von mir hat mal gemeint, zu der Zeit, als ich noch 9 Motorräder besessen habe, ja, wenn du rüberziehst, wirst du die auch brauchen, weil nach einem Monat hast du nur 1.
Oh, das war bitter, ey. Ja.
Also es war natürlich übertrieben, aber es ist wirklich...
Ja, okay.
Es gibt so ein paar Standard-Diebstahlarten, gegen die man sich halt auch ganz gut wappnen kann. Also zum Beispiel den Motorradschlüssel immer noch mit einem Schlüsselband am Lenker festmachen, den zweiten Schlüssel im Tankrucksack haben oder so oder am Körper haben. Wenn einem jemand nämlich den Schlüssel aus dem Zündschloss zieht und damit abhaut, nicht hinterherrennen, sondern am Motorrad bleiben, weil sonst springt quasi der Nächste drauf und klaut dir das Bike.
Ah, krass,
aufpassen,
wirklich,
bevor das du das ja Motorrad krass an, ey. Ja, aufpassen, bevor du das Motorrad abstellst, dass dir keiner hinterhergefahren ist. Möglichst natürlich nicht irgendwie am Straßenrand stehen lassen über Nacht. Das sind so ein paar Sachen. Ein Freund von mir, der schließt sein Motorrad wirklich mit Bremsscheibenschloss an Vorder- und Hinterrad ab. und kettet, also stellt sie vorher auf dem Hauptständer und kettet den Hauptständer am Vorderrad.
Das sind ja Delmenhorster Verhältnisse da.
Könnte man so sagen.
Das war böse. Liebe Delmenhorster, ey, das meine ich nicht so. Aber ich arbeite da, ich bin halber Delmenhorster, ich darf das.
Ich persönlich hatte nie schlechte Erlebnisse, aber es schadet vielleicht nicht, wenn man einfach ein paar Vorsichtsmaßnahmen trifft.
Ja, also spannend. Ich hatte selber auch noch keine Berührungsängste oder keine Berührung damit, aber wenn du so Pubs ansteuerst, gerade wenn es ums Übernachten geht, hast du ja auch Pubs, die vielleicht auch sich auf Biker eingerichtet haben. Die haben tatsächlich dann auch so eine Art Verschluss, wo du dann dein Motorrad dann hinstellen kannst. Da kannst du den Wirt dann auch vorher darauf ansprechen und dementsprechend führt er dich dann einmal durch den Hintereingang oder sowas, auf den Hof oder so, ne? Und dann kannst du dein Motorrad abstellen. Also gerade in Wales hast du da sehr viele Biker-Pubs, die, auch wenn es ums Übernachten geht, dann auch auf Motorradfahrer eingestellt sind, sodass wenn du
richtig zum Beispiel
auf dein Zimmer kommst, dann deine Kutte aushängen kannst und so eine Art Hängesystem hast, ne? Und dann auch vielleicht so eine Art Tray, also wo du deine Stiefel draufstellen kannst und so weiter und so fort. Ne? Die sind dann auch auf Biker eigentlich auch ausgerichtet. Ne? Ja. Aber gerade was du sagtest, Sabrina, im Raum London, das ist da ziemlich krass. Das ist wohl ziemlich krass. Genau die Masche, die du da beschrieben hast, mit dem Zündschlüssel abziehen und so weiter. Ne?
Ja. Ist halt einfach auch
Klassiker tatsächlich. Ne? Ja. Voll. Klassiker, worauf man echt achten muss, es gibt diese L-plated Motorräder und Roller. Das heißt, die haben noch so neben dem normalen Kennzeichen ein Zusatzzeichen, wo ein L drauf ist, so ein Learner's Plate, die dürfen nur mit, da darf nur der Fahrer drauf fahren, der darf keinen Sozius mitnehmen. Mhm. Und wenn da zwei drauf sitzen, ist es relativ häufig so eine Diebstahlmasche, weil der zweite eben der ist, der dann mit deinem Motorrad abhaut, wenn du hinterher rennst. Das sind, ja, leider die Klassiker.
Wichtig ist es aber, jetzt zum Ende festzuhalten, dass wir hoffentlich in diesem Podcast insgesamt mit ganz vielen Vorteilen ein bisschen aufräumen konnten, ne? Dass es eben nicht nur regnet dort drüben und dass man da traumhaft Motorrad fahren kann, sowohl on als auch offroad, dass die UKler eine krasse Affinität zum Thema Motorrad haben und dass sie sehr auch auf Motorradtourismus eingestellt sind. Und damit ist natürlich nicht nur Diebstahl gemeint, sondern vor allem auch Pub-Hotel-Tourismus und alles andere. Ich habe wirklich heute in der Folge wieder richtig Bock bekommen, eine Tour dahin zu planen. Ich wüsste jetzt aber gar, ich würde im Moment ein bisschen die Mitte so, weil da kenne ich mich gar nicht aus. Also gerade so deine Ecke, Christian, könnte ich mir geil vorstellen, da mal eine Runde zu drehen. Hört sich mega geil an. Vielleicht bist du ja dann mal da. Als Local, das wäre ja ein Träumchen, Alter. Ja, du hast mir auch, das droppe ich jetzt einfach mal hier, erzählt, dass du im Moment kaum zum Motorradfahren kommst. Das ist natürlich mega schade. Und da müsste ich dich ja eigentlich mal wieder ein bisschen wachknutschen, ey, so auf dem Bike, das wäre sehr schön, denn du hast ja mehrfach heute auch kundgetan, eigentlich hast du das ja immer sehr gerne gemacht und das ist eigentlich immer noch so ein Riesenthema. Aber ey, so ist das Leben manchmal. Du, was glaubst du, wie viele Leute, ich arbeite ja in so einem Enduro-Park und da sind viele, die so in ihren 40ern oder auch 50ern sind und die dann, ich frage am Anfang immer, warum seid ihr hier und so, was erwartet ihr so? Und da sagen die ganz oft, du, ich habe jetzt gerade aus Gründen, meistens Familie, Job, habe ich gerade so eine 15 Jahre Pause hinter mir. Das ist der Standard, das ist ganz, ganz, ganz häufig und ich will damit nur sagen, ich bin der Letzte, der es nicht nachvollziehen kann, dass es mal solche Times gibt. Aber die Liebe bleibt bestehen und auch die Liebe zu UK, Leute. Und deswegen bin ich hier auch so bekannt in diesem Podcast, weil ich diese tollen Schlussreden halte am Ende. Mann, Leute, ich habe mir Folgendes überlegt, dass wir zum Ende euch da draußen auffordern. Ne? Ihr könnt mir über Mail, über Instagram oder auch hier Handynachricht ein paar Ideen schicken. Falls wir uns nochmal zusammensetzen zum Thema UK, vielleicht habt ihr ja so ein paar Fragen, dann können wir als nächstes mal so ein FAQ machen zu der Thematik. Und wenn ich die Fragen vorher habe, dann kann man überlegen, können wir so ein bisschen vorher drüber reden und vielleicht sogar noch irgendwen dazu holen, der oder die sich da dann besonders auskennt. Ich hätte richtig Bock drauf, ich hätte richtig Bock auf ein gutes Pint jetzt im Pub zum Ausklang dieses Tages, was auch immer für eins. Und bedanke mich bei euch beiden super herzlich, ey. Sabrina, sowieso, du machst ja so viel hier auch im Podcast. Leute, falls ihr es nicht wisst, so bei Patreon hinter der Paywall gibt's ganz viel von Sabrina. Die macht viel Schrauberzeit und noch anderen Kram. Und ich spoiler es nicht, aber ich spoiler so viel, hat gerade eine geile neue Idee für ein neues Format. bleib da am Ball, gerne. Und Christian, ich hoffe, dass wir uns live mal wiedersehen. Ich meine, fuck, wir wohnen fast in derselben Stadt, ne? Ja, wir sehen das irgendwie nie, ey. Crazy ist das. Nee. Ja. Aber so ist das Leben, ey. Naja. Yep. Vielen Dank, dass ihr da wart auf jeden Fall. Ich wünsche euch gerne. Eine ganz fantastische Restwoche, ne? Und bleibt ihr schön sauber. Tschüss.
Just try. Only when she got your mask. Lost bittersweet taste on my mind. Lips your only. Going out for a walk. Just face that. Driving mile after mile. Just face
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro. Easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.